Heute eine Sonderfolge namens Dinner Berlin, also einem Abendessen mit Matthias Döpfner und mir und vier weiteren Gästen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Unser Partner Vodafone ist nicht nur für Großkonzerne und bei großen Digitalisierungsprojekten im Einsatz, sondern es gibt auch hervorragende Angebote für selbstständige, kleinere Unternehmen. Vielleicht hört ihr hier der eine oder andere zu dem der Vodafone Red Business Prime Tarif passen könnte. Also nochmal kurz zuhören, Vodafone Red Business Prime, da gibt's 15 GB Daten inklusive, 360 Grad Europa Flat, also man kann ins europäische Ausland und zurück oder aus dem Ausland auch umsonst telefonieren. Man hat einen Personal Agent, der einem bei Fragen zum Tarif, irgendwie zu allen möglichen Themen helfen kann, einen festen Ansprechpartner sozusagen. Man bekommt weitere SIM-Karten, zum Beispiel fürs Tablet dazu, wenn man das möchte. Und es gibt aktuell zum Beispiel das iPhone 11 für nur 10 Euro dazu. Am besten ihr schaut mal nach unter vodafone.de/prime. Also heute eine besondere Folge, eine Sonderfolge, sozusagen die zweite Dinner Berlin Folge. Dinner Berlin ist ein Konzept, das Matthias Döpfner und ich uns vor ungefähr anderthalb Jahren im Sommer letzten Jahres ausgedacht haben, als wir uns gefragt haben, was können OMR und Axel Springer mal gemeinsam machen. Und da war das halt eine Idee, so ein Abendessen, besondere Leute einzuladen im kleinen Kreis und das dann aber multimedial zu begleiten. Das gab es halt schon mal als erste Version Anfang des Jahres. Da war dann die Frau Kramp-Karrenbauer zu Gast und der Alex Karp unter anderem, der Gründer von Palantir, also auch eine tolle Runde. Kann man nachhören, gibt es auch eine Website zu dinnerberlin.de, auf allen Plattformen, bei YouTube, als Podcast natürlich, bei Instagram, Artikel bei uns. Also da gibt es jede Menge Coverage. Und jetzt also die zweite Auflage des Ganzen und wir haben uns wieder gefragt, wen können wir einladen. Am Ende sind es dann jetzt die vier Personen geworden, Miriam und drei Unicorn-Gründer sozusagen, weil wir das Thema erfolgreiche Businesses einmal oder die relevantesten Macher aus Deutschland am Ende zusammenbringen und so ein bisschen mit ihnen sprechen, gar nicht so über das Business, sondern über ihre politische, gesellschaftliche Beobachtung, Ansichten vielleicht. Und das soll jetzt gleich in einem Gespräch rauskommen. Das Ganze hat stattgefunden vor ein paar Tagen in Berlin im Journalistenclub, also auf dem sozusagen im Penthouse, oberste Etage, im Axel Springer Hochhaus. Echt super altes, gediegenes Restaurant da, wo wir da schon beim ersten Mal waren, mittlerweile schon so das Personal, die Kellner da lachen, wenn wir da kommen und unsere Kameras und Mikrofone aufstellen, wo aber schon so alle möglichen Monster-Promis in den letzten Jahrzehnten zu Gast waren, so die Spezialetage von Springer. Und da haben wir das gemacht und ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch, sehr offenes Gespräch. Am besten hört einfach mal direkt rein und auf geht's mit dem Podcast Dinner Berlin, zweite Auflage. Auf geht's.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Dinner Berlin hier von OMR und Axel Springer. Wir wollen uns beim Essen ein bisschen unterhalten über deutsche Unicorns, die ihr repräsentiert. Oder fast repräsentiert.
Fast.
Ja, wobei das interessant ist. Wir haben gesagt, wir wollen natürlich möglichst 50% Frauen, aber bei echten Unicorns in Deutschland sind wir nicht fündig geworden. Aber das ist vielleicht auch ein Thema, das wir besprechen können. Jedenfalls herzlich willkommen auf einen schönen Abend zum Wohl. Und Philipp, vielleicht kannst du mal unsere Gäste hier einander ein bisschen vorstellen.
Absolut. Zum Wohl.
Danke. Also danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich übernehme das mal. Miriam, Gründerin von RatePay, Unternehmen aus dem Finanzbereich, ihr macht Payment-Lösungen, sitzt hier in Berlin, 250 Mitarbeiter. Die letzte Bewertung ist nicht ganz öffentlich. Ich weiß, dass Private Equity eingestiegen ist bei euch und vermute, es ist irgendwas im dreistelligen Millionenbereich.
Ja. So. Können wir leider nicht
ein
so
Unikörnchen.
Auf dem Weg dahin.
Dann ein sehr großes Unicorn, muss man sagen, Hacker & Koch. Gibt es eine lustige Backstory, versuche ich seit Jahren zum Podcast Gast sein, zu überreden und auch zum Hören. Aber es ist zäh, jetzt ist er dabei, endlich. Gründer von Auto1, letzte Bewertung im Bereich von, ich glaube, über 3 Milliarden, ne?
Nee, knapp 2,9.
Knapp 2,9? Okay. Ich wusste nicht, ob das Pre oder Post war oder so. Also jedenfalls sehr große Firma. Ich glaube, 1000 Leute allein hier in Berlin, die in deiner Firma arbeiten, in eurer Firma arbeiten. Softbank, großer Investor, müssen wir auch mal gleich drüber sprechen. Dann Johannes Reck, schon im Podcast bei OMR vor einem halben Jahr zu Gast gewesen. Öffentlich erst vor ein paar Monaten Unicorn geworden, vor einem Jahr, glaube ich, Unicorn geworden. Ne? Also
weiß man nicht so genau.
Also Get Your Guide jedenfalls, was mich beeindruckt hat, extrem internationale Firma, also sehr, auch von den Mitarbeitern, auch von dem Geschäft her. Es geht darum, Urlaubs, Erlebnisse zu verkaufen, Museumsbesuche, alle möglichen Arten von Add-ons und das ist echt groß geworden, wie gesagt. Ich glaube, letzte Bewertung ist auch nicht so öffentlich, zwischen 1 und 2 Milliarden, ne?
Wir probieren uns eher auf die Kunden zu fokussieren.
Und dann zu guter Letzt Valentin Steif. Auch ganz lustige Backstory. Eigentlich so ein bisschen auch mit Axel Springer Hintergrund, denn ihr Number 26, also ganz prominentes B2C-Startup, Online-Banking am Ende, seid entsprungen, unter anderem ein ganz kleines bisschen am Anfang, zumindest aus dem Plug-and-Play-Accelerator von Axel Springer, den es heute gibt, mit Porsche zusammen macht, ist heute, das war damals, glaube ich, noch anders.
Und die waren im ersten Batch.
Im allerersten Batch. Und ich habe gerade schon gefragt, ist es fair zu sagen, dass der Valentin und seine Kollegen, die ganze Firma, alleine dieses ganze Investment, den ganzen Accelerator für Springer zurückverdient. Und da hat der Matthias gesagt, ja, ist fair zu sagen. Also insofern, ja, sehr, sehr erfolgreich, nicht nur für andere Investoren, sondern auch für Springer an der Stelle.
Ja, vielen Dank. Also haben wir gerne
investiert
in den Sachsen. Aber vielleicht machen wir es wirklich mal so, gehen wir doch einmal um den Tisch rum und vielleicht kann jeder wirklich einfach einmal erzählen, wie habt ihr euer Unternehmen gegründet? Mal so die Kurzversion und die wichtigsten Erfahrungen auf der Strecke. Und Miriam, vielleicht fängst du an. Mhm. Und vielleicht auch nochmal ein Aspekt dazu. Ist es wirklich für Frauen irgendwie besonders schwer? Warum ist es, warum haben wir kein von einer Gründerin geschaffenes Unicorn gefunden?
Ja, also das kann ich leider nicht beantworten, die Frage. Ich weiß es nicht. Und ich glaube nur, das wird nur geheilt, indem es mehr Frauen gibt, die Unternehmen gründen, die man dann auch zeigt, indem das in den Medien anders vielleicht dargestellt wird und manchmal die Dinge nicht so männlich sind und dass vielleicht mehr Frauen diesen Berufswunsch auch hegen, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt irgendein Unternehmen zu gründen. Das ist natürlich, es fällt halt häufig in diese Zeit, in der man sich über Kinder Gedanken macht. Ja, so rein vom Alter her ist es, glaube ich, auch, damit assoziiert man vielleicht dann auch mit dem Gründen extreme Arbeitszeitbelastung etc. Und das ist, da schrecken vielleicht einige vorab. Aber man hat ja auch viel Freiheiten, die man dadurch gewinnt. Aber ich glaube, es ist eine große Aufgabe der Medien, das zu ändern.
Aber jetzt erzähl du mal, wie hast du es gemacht? Wie hast du es geschafft?
Nicht so lange. Also ich bin in die Online-Payment-Branche gegangen vor knapp 20 Jahren, als diese Branche gerade so angefangen hat. Da waren so die ersten, ich habe für ein Unternehmen angefangen, das hieß Bibbit, glaube ich, Payment Services. Aus den Gründern heraus ist Adyen herausgegangen. Also Adyen ist einer der ganz großen Player im europäischen Markt. Im Payment ist ein Riesen-Unicorn inzwischen. In so einer Börse, ich glaube inzwischen eine Bewertung mit, ich weiß es nicht mehr auswendig, über 20 Milliarden, also wertvoller als die Deutsche Bank. Mit denen habe ich damals quasi vor knapp 20 Jahren angefangen, Online-Payment zu machen. Und wir waren damals ganz wenige Leute, als ich angefing, waren wir 20. Und das war für mich der Eintritt in die Startup-Welt. Es hat mich fasziniert. Ich habe in dieses Thema reingerutscht, was damals total neu war. Ich fand das mega spannend und bin dann auch dort eine ganze Weile geblieben, habe ein Kind bekommen. Ich habe damals eben an dem Projekt gearbeitet, habe bei Avato. Es war ein Projekt, wo ich eben Leute kennengelernt habe, mit denen ich dann darüber diskutiert habe, wie das aussehen könnte. Das hat sich dann immer weiter kristallisiert. So ist dann irgendwann die Idee entstanden, wir kündigen unsere Jobs, wir machen diese Firma, aber wir waren alle nicht typische Gründer. Also das müssen wir jetzt los, wir müssen irgendwie Kapital finden. Die VCs wurden es nicht, so wurde es dann die Otto-Gruppe. Die haben wir dann quasi kennengelernt. Es war dann also alles ganz anders, als wir es ursprünglich dachten, weil wir sehr viel weniger Kapital bekommen haben, als wir ursprünglich dachten. Und dadurch wurde alles etwas komplizierter, weil wir Dinge nicht so schnell machen konnten. Das erste Jahr war eine Vollkatastrophe. Wir haben uns im Gründerteam getrennt. Ja, es war also alles schwierig. Dann kam Rocket damals mit einer Ausgründung von BillPay. Weißt du, wir hatten auf einmal überall Wettbewerb, von Unternehmen, die sehr viel Kapital hatten. Und wir waren eben etwas, ich sag jetzt mal, deutlich kleiner aufgestellt. Aber
hast du in der Zeit gedacht, ich schaff's vielleicht nicht?
Ja, das gab's ganz oft. Also es gab ganz häufig diesen Moment, wo man gesagt hat, okay, ich will jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr. Aber irgendwie der Glaube daran, dass irgendwie das funktioniert und wir auch dann kundenseitig eigentlich immer Kunden hatten, nur wir konnten hinten noch nicht delivern. Das funktionierte noch nicht so richtig. Ja, es war halt am Anfang echt alles sehr manuell und sehr unprofessionell, muss man echt sagen. Aber wir haben es also irgendwie geschafft, das durchzustehen. Dann auch dank meines Kollegen, der dann zu mir gekommen ist, der gute Jesper. Philipp kennt ihn auch. Es hat auch eine ganze Zeit gebraucht, bis es wirklich erfolgreich wurde. Wir haben dann 2014 ersten größeren, wirklich größeren Kunden akquiriert. Das war dann Germanwings, Eurowings. Da hat sich viel geändert, als es dann passiert ist. Dann haben wir eine Lizenz bekommen, 2016, eine Finanzinstitut-Lizenz. Das war auch ein größeres Unterfangen. Da haben wir 3 Jahre für gebraucht. Also es war, hat alles lange gedauert, weil wir sind BaFin reguliert. Ja.
Kannst du auch was zu sagen, oder
Valentin? Und also dieser ganze Weg dahin, ja, es waren echt, es kamen immer neue Dinge. Aber wir sind immer brav gewachsen. Okay, wir waren von Otto eher getrimmt auf EBITDA. Also wir haben seit 2016 haben wir Geld verdient. Und deshalb war es, also würde man Dinge heute anders machen? Ja, manchmal vielleicht schon. Auf der anderen Seite haben wir gelernt, okay, wie kann man Geld verdienen? So, dann ist es immer mehr gewachsen. Wir haben neue Kunden dazu bekommen. Das Geschäft ist gut geworden. 2017 kamen dann immer mehr externe Investoren, die bei uns angeklopft haben. Wir haben gesagt, ja, wir sind ja inzwischen Otto. Geht ja gar nicht so einfach. Aber dann mit Otto den Weg gegangen, uns zu verkaufen quasi, dann an Private Equity. Ja, da stehen wir heute. Inzwischen muss ich sagen, das Unternehmen läuft gut. Wir verdienen gutes Geld. Also wir haben letztes Jahr oder die 2018er Zahlen sind noch nicht öffentlich. Die 2017er Zahlen haben wir.
Kannst du gerne mit uns teilen. Ja. Das ist
auch kommt jetzt demnächst. Nein, also Außenumsatz 2018 waren über 2 Milliarden oder knapp 2 Milliarden. Wir haben also 2017, wie gesagt, da haben wir damals einen Überschuss erwirtschaftet von 2,1 Millionen, glaube ich. Mhm. Also deshalb, die Zahlen sind echt gut. Wir verdienen Geld. Wir sind aber noch kein Unicorn, aber vielleicht gar nicht mehr so weit weg.
Umsatz-Unicorn. Ja. Ja. Okay, ein Profit-Unicorn hier.
Ja. Nein, dann nehmen wir das jetzt so. So, das war jetzt, ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang.
Nein, es war super interessant.
Das ist so ein bisschen die Geschichte, ja. Also wie gesagt, vor allem jetzt im letzten Jahr sehr stark gewachsen. Also wir sind jetzt, wie man sagen, auch seit wir Private Equity drin haben. Wir sind 2018 ins neue Büro gezogen, ins neue Büro gezogen mit 100 Leuten und sind jetzt 250.
Also Private Equity hat bei euch Wachstum beschleunigt.
Ja.
Und das war natürlich
das Startup Axel Springer auch. Ja,
genau. Ich wollte gerade sagen, das ist doch
so. Nein, das höre ich sehr gerne. Das ist so. Aber Hakan, erzähl du mal, hast du auch so zwischendurch absolute existenzielle Zweifel gehabt, dass es überhaupt noch weitergeht? Oder war das so ein geradliniger Run bei euch?
Existenzielle Zweifel, ja, man fährt immer sehr nah an der Klippe. Also jetzt nicht mehr, falls ein Mitarbeiter zuschaut, ist alles nachhaltiger geworden. Aber anfangs auch mit dem Funding, man fährt da schon manchmal da echt einen heißen Stiefel. Ne? Also da zu sagen, okay, nach außen, keep your cool. Gerade bei den kleineren Runden und dann sagst du, okay, jetzt muss aber auch klappen, sonst wird der Plan B hässlich. Ja. aber hat immer geklappt. Ja. So kann man das natürlich auf der Größenordnung, wenn wir jetzt 4.000 wieder Leute, da musst du anders planen. Ja. Aber bei so einer kleinen Company, da bist du schon eher aggressiv am Wachsen und sagen, jetzt zeige ich es denen nochmal. Und das wird schon kommen und hatten eigentlich auch Gott sei Dank auch Gesellschafter, die dann auch gesagt haben, okay, da sind wir dabei. Ja, ich meine, Christian und ich haben angefangen 2012, haben beide einen ähnlichen Background. Wir haben was nicht Technisches studiert, aber als Kids zu lange vorm Computer gesessen. Das war ganz witzig, wenn man so mit den Eltern dann redet und so und sagt, ja, irgendwann, ja, früher hatte der Hobbys und dann hat er die Maschine entdeckt und dann war so, war der komplette Fokus in dieser Datenwelt. Ne? Gerät, das muss man erstmal verstehen. Und wir haben uns kennengelernt bei Rocket und waren beide begeistert davon, dass man dieses Produkt- und technische Verständnis und wirtschaftliches Verständnis irgendwie einbringen kann und ist ja eine neue Industrie. Ne? Ich meine, das war damals einfach ganz was Neues. Ja? Ich glaube, man kann nicht, wenn man im Verlagswesen was wollen werden will, dann muss man ganz woanders anfangen und von mir aus in der Stahlbranche. Und ich glaube, unsere Tech-Industrie, die ermöglicht uns einfach wirklich auch erstmal Mittelstand zu disrupten. Ne? Dass man einfach reingeht und sagt, wir sind jetzt eine Firma und das bieten wir an und wir haben keine Vorerfahrung, aber das ist gut. Haben aber dafür einen ganz anderen Blick auf Technologie. Und so kamen wir eigentlich, das waren so diese Due Diligence Reports der ersten Venture Capital Investoren, war so, die kommen nicht aus der Autoindustrie, aber das ist deren Vorteil. Ja. Ja, die wissen nicht, dass Folgendes nicht geht, A, B, C, D, E, und deswegen geht's. So dass wir sehr, sehr unvoreingenommen mit so einem richtig wir haben mit so einem E-Commerce-Mindset in diesen Markt gegangen sind und gesagt haben, wie kann das denn sein? Wir versuchen hier ein Auto zu verkaufen, da geht keiner ans Telefon. Ja? Also nach dem Motto, das ist nicht blöd. Da sind 5, 6, 8.000 Euro Durchschnittstransaktion. Da wird ein Autohändler sagen, boah, das ist ja eine olle Karre und verdiene ich damit Geld und ist die kaputt. Aber mit der E-Commerce-Brille ist natürlich, wie viel muss ich strampeln, um ein paar Schuhe zu verkaufen?
Lohnt sich für ein Auto erst recht.
Und wie kann ich eigentlich über die gleichen Kanäle eine Transaktion ranholen?
Damit habt ihr auch logistisch, glaube ich, Herausforderungen gemeistert, die sich niemand zugetraut hat.
Absolut.
Ja, was Geschwindigkeit betrifft.
Aber das Interessante war auch, dass wir, ich habe immer gesagt, wir schulden nur Geld. Und wenn man aus dem, ich kam ja vom E-Commerce, ich habe ja bei verschiedenen Rocket Companies da gearbeitet, und dann auch bei Home24. Home24 hat ein sehr, sehr komplexes Businessmodell, weil man natürlich bei Möbeln, Zweimann-Handling, ist das Bordsteinkante, muss man das selber aufbauen, bauen die das auf, baut das der Das ist so eine Riesenkomplexität, was sie jetzt auch natürlich immer besser meistern. Und dann gesehen habe, okay, was passiert, wenn dann ein Teil fehlt, diese ganzen Prozesse, ja, diesen 90%-Case, liefern Kunde glücklich, fertig, der wird im E-Commerce immer schwieriger, besonders je größer das Geschäft wird. Ja? Wenn falsche Schnürsenkel dabei sind, dann schickt er die ganzen Schuhe zurück oder größer nicht. Wir haben gesagt, ist ja total cool, wenn es wirklich funktioniert. Wir schulden ja nur Geld. Mhm. Ja? Man kann nichts Kaputtes überweisen. Wenn man es im Griff hat, wird man nie zu spät überweisen. Das war auch immer wichtig, so dieser Hygienefaktor. Also, wenn man uns googelt, da darf nie stehen, mein Geld kam zu spät. Ja. Ja, und das war eigentlich so das Reizvolle auch an diesem Modell, dass wir sagen, die Komplexität ist da, ist eine Riesenkomplexität natürlich, operativ. Ja. Ist dieses Fahrzeug wirklich das Fahrzeug? Gehört das auch demjenigen, der es behauptet? Wie kriege ich es wieder weg und so weiter? Aber ich glaube, das Schöne an unserem Businessmodell ist, jeder Fehler geht zu Lasten von uns, geht zu Lasten der Firma. Weil die Überweisung kriegst du immer hin. Und dann kann es hinter der Kulisse sozusagen krachen. Aber der Kunde hat gesagt, oh, ich bin da hingegangen, die haben das fair aufgenommen und die haben das verkauft und jetzt habe ich mein Geld bekommen. Und ja, Geld ist einfach auf dem Kontoauszug da.
Was war denn bei dir der größte Rückschlag in dieser Phase, das Unternehmen zu bilden, da wo es jetzt steht?
Na, ich glaube, das ist so ein... Ehrlich gesagt, man merkt einige Jahre, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ja, aber man merkt einige Jahre gar nicht, die an einem vorbeiziehen. Ja. Das ist irgendwie... Wann habt ihr euch entschieden, genau dieses Businessmodell zu machen? Weiß ich nicht. Ja, sondern du fängst irgendwann an und machst einmal, zehnmal, hundertmal und plötzlich bist du drin. Und dann hast du tolle Leute dabei, gerade die frühen Mitarbeiter, die meisten sind ja auch noch da, die dann auch so diesen Funken entwickeln und plötzlich multipliziert sich das Ganze und dann kannst du auch gar nicht mehr, dann hast du auch das Gefühl, kann ich gar nicht aufhalten. Ja, das muss man jetzt zu Ende laufen. Und wir haben hier angefangen in so einem kleinen Office und haben gesagt, okay, cool, das machen wir jetzt. Haben die Seite dann selber gebaut, weil wir beide dann sind Techies, einer Frontend, einer Backend. Witzig, ich sehe heute noch so Namen in der Datenbank, wo ich sage, hast einen Fehler gemacht, ja. Das ist irgendwie nicht konsistent. Einige Datenbankfehler habe ich irgendwie so in der Vergangenheit benannt, einige ist auch egal, aber das ist heute noch selbstkritisch. Und da haben wir angefangen zu zweit und dann kamen die Leute, wir hatten eine Webseite, die sah schon ganz gut aus, Design, Landingpage und so weiter. Und dann kamen die hin, unten Ecke Torstraße und ja, da war gar nichts. Ja, da standen wir an der Straßenecke und haben die gesagt, oh, Sie sind das, wo ist denn hier Ihr Autohaus? Ja, das ist ein Service, wir sind ein Pop-Up-Store, wir haben natürlich ein Autohaus da im Norden Pankows, wenn Sie wollen, fahren wir da jetzt hin. Nee, ist ja super, dass Sie hier sind. So ein bisschen dieses Fake it till you make it. Wir haben auch die erste 4 Jahre im Norden Pankows eröffnet. Ja. Das war dann so self-fulfilling prophecy. Aber so haben wir erstmal gelernt, was ist wirklich der Pain des Kunden? Akzeptieren die das? Sind die, sag ich mal, mit diesem No-Frills-Ansatz? Ja, da komme ich hin und da ist eben nicht der 30-Millionen-Tempel, wo ich mein Auto verkaufe, sondern ja, da sind irgendwie zwei Typen, die sind 28. Der eine hat ein Klemmbrett unterm Arm und der andere lächelt immer. Ja, funktioniert das auch? Und witzigerweise, das funktioniert, das Vertrauen war sofort da. Ja, sowas wie, ja, wir überweisen Ihnen dann das Geld. Da gab es ja auch so Leute, die sagen, Jungs, ne, morgen fliege ich nach Mallorca, ich vertraue euch mal, dass das Geld dann auch kommt. Ja. Schon witzig. Und von da aus haben wir es dann weiterentwickelt. Ja,
Vertrauen, dass das Geld auch kommt oder überwiesen wird, ist bei N26 auch Geschäftsgrundlage. Also Martin, erzähl du mal ein bisschen, 2,3 Milliarden seid ihr jetzt, glaube ich, wert, richtig?
Und ja, 3,5 Milliarden.
US-Dollar.
Je nach Wechselkurs.
Wird so schnell wertvoller, dass man gar nicht mit dem nachzählen kann. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie es bei euch angefangen hat. Natürlich unter besonderer Würdigung der Verdienste des Axel-Springer Accelerators.
Absolut. Aber ich glaube, ganz viele Sachen, die Hakan auch schon gesagt hat, sind irgendwie Parallelen, die ich auch bei uns in der Gründungsgeschichte eigentlich sehe. Ja, ich glaube auch, wie wir haben 2013, Maximilian, mein Co-Founder und ich, gemeinsam das Unternehmen gegründet. Wir sind dann ganz früh, hat Axel Springer bei uns investiert, waren wir im Axel Springer Accelerator, haben dadurch auch unser erstes externes Kapital eigentlich bekommen, neben dem, was wir selber investiert haben. Und haben dann relativ schnell eigentlich eine Seed-Runde zusammengestellt von 500.000 Euro rund um einen Business Angels, den wir da hatten, der eigentlich so ein paar Leute mitgenommen hat. Und jeder hat da so 50.000 bis 100.000 Euro investiert. Und da haben wir mal losgelegt. Ich glaube, was ganz wichtig war auch am Anfang bei uns, ist, dass wir uns eigentlich nie mit Banking beschäftigt haben. Ja, wir haben uns nie, ich habe mir nie eine Banking-App runtergeladen. Es gab auch wenige 2013, 12. Aber wir haben uns immer, ich kann mich noch erinnern, am Anfang, wie wir unser erstes Produkt gebaut haben, habe ich mir gesagt, ich will mich mal bei Facebook neu anmelden. Und ich habe mir dann sozusagen den Anmeldeprozess bei Facebook angeschaut, weil das ja sehr ähnlich ist zu einem Bankkonto. Auch ganz viele persönliche Daten, die man da geben muss. Alter, Geburtsdatum, Wohnort und diese Themen. Und habe mir das mal angeschaut und habe dann eigentlich zu unserem Produkt, mit unseren Produktleuten gemeinsam, haben wir uns das angeschaut und gesagt, so wollen wir es eigentlich machen. Ja, und wir haben uns nicht irgendwie Sparkasse oder Deutsche Bank angeschaut. Und ich glaube, das war das, was uns am Anfang sicher stark gemacht hat. In unserem Fall sicher auch, dass mein Mitgründer einen juristischen Hintergrund hat, weil wir natürlich extrem im regulierten Bereich sind, so wie ihr auch. Und da ist eben diese Einfachheit im Frontend oder die Einfachheit im Produkt, die kann man nur darstellen, wenn man die Regulatorik da auch gut versteht. Weil viele Dinge, die wir in Produkte jetzt umsetzen, die sind für andere Branchen gar nicht so neu. Also wenn wir jetzt im E-Commerce wären, wären wahrscheinlich viele dieser Themen, die wir jetzt im Banking machen, eigentlich Standard. Im Banking machen es einfach wenige. Andere Themen, die du noch erwähnt hast, so dieses... Am Anfang segelt man natürlich komplett am Wind, also bei uns auch. Wir hatten dann.
Aber ihr seid nicht nur am Wind gesegelt, sondern ihr habt doch im Grunde euer Konzept völlig geändert am Anfang. Ihr habt doch richtig das gemacht, ganz klassisch, was man ein Pivot nennt. Genau. Also was ausprobiert, ging nicht und dann ziemlich was anderes.
Ja, ich meine, wir haben was ausprobiert. Wir haben am Anfang eine Taschengeldkarte für Kinder gemacht. Ja. Das war auch das Modell, wo Axel Springer am Anfang sozusagen in dieses Konzept investiert hat, wo wir auch die ersten 500.000 Euro dann geraced haben mit dem Modell. Und ich kann mich noch erinnern, 2013 haben wir extrem hart daran gearbeitet. Im Accelerator hier um die Ecke hatten wir irgendwie drei Desks. Am Anfang haben wir damit einer Desk begonnen, dann haben wir die anderen Desks übernommen. Am Ende hatten wir dann vier Desks. Und das ganze Team extrem hart daran gearbeitet. Und dann haben wir das irgendwie vor Weihnachten haben wir das gelauncht. Und dann haben wir irgendwie bemerkt, dass die meisten dieser Kunden, die wir da hatten, eigentlich die Eltern das für sich selbst benutzt haben und nicht für die Kinder. Das war sehr ähnlich zu dem, was wir heute haben. Es war eine Mastercard gemeinsam mit einer App und du konntest die Karte halt verwenden und hast gesehen, was da abgebucht wurde in Echtzeit in dieser App. Und eigentlich war die Idee, dass eben die Kinder auch eine App haben und die Kinder die Karte verwenden. Mhm. Aber die meisten Erwachsenen haben das für sich selbst verwendet. Und als wir das festgestellt haben, war das dann so ein Prozess, den man so als Gründer durchmacht, also bei uns. Wir haben dann am Anfang, wir waren sehr, sehr nah eigentlich an dem Konzept und haben die Kunden haben uns dann gesagt, warum macht ihr das nicht für mehr Leute, für uns, also für die Erwachsenen sozusagen. Und da haben wir auch mehr Kinder, schwierige Zielgruppe, weil jemand mit 13 ist ganz anders als jemand mit 15 und wieder ganz anders als jemand mit 17. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch lieber für den größeren Markt gehen, anstatt etwas einer Bank zuzuliefern, weil das war das ursprüngliche Modell, war ja so eine Taschengeldkarte zu machen, eine Brand aufzuziehen und das vielleicht mal dann von einer Sparkasse oder einer Deutschen Bank oder einer Volksbank verkaufen zu lassen. Und dann zu sagen, wir machen aber das große Modell, wir machen eigentlich ein Bankkonto, das war dann schon eine taffe Entscheidung.
Also jetzt habt ihr beide, oder die jungen Erwachsenen, mein Sohn, der gerade 18 geworden ist, der investiert furchtbar gerne in Aktien, das macht er schon seit einiger Zeit über das Konto seiner Eltern. Jetzt wollte er endlich mit Volljährigkeit sich eine ordentliche Bankbeziehung aufbauen und hat mit einer großen Geschäftsbank gesprochen. Das ging so langsam und war so kompliziert und so bürokratisch, dass er gesagt hat, vergiss es, jetzt ist er begeisterter N26-Kunde.
Trader, Daytrader. Also wir überlegen tatsächlich, wieder unser Mindestalter runterzusetzen, ja, auf unter 18, weil heute muss man 18 sein, weil es eben mit den Zustimmungs- und Verifikationspflichten zu tun hat. Kann man aber auch natürlich jünger machen, ist ein Thema, das wir uns überlegen. Am Ende nochmal zurück zu dem, wo auch die Parallelen vielleicht sind. Am Anfang, glaube ich, segelt man
hart am Wind mit Finanzierungsrunden. Bei uns kam noch dazu, dass wir das Modell gewechselt haben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt die große Bank, hatten wir irgendwie noch 20.000 Euro am Konto, hatten aber schon 15 Mitarbeiter. Das war auch die Zeit, wo ich als Gründer sicher 3 Wochen nicht geschlafen habe. Ja, also das war sicher eine Zeit, wo man als Gründer dann auch, wenn man das vielleicht auch, weil es für mich die erste Gründung war, wo man da natürlich auch ganz anders emotional dabei ist. Also ich kann mich erinnern, weiß nicht, wie der erste Mitarbeiter irgendwie mal gekündigt hat, war das natürlich, wenn man das zum ersten Mal miterlebt, ist das ein ganz anderes emotionales Thema, als wenn man mit Personalthemen längerfristig Erfahrung hat. Und das Gleiche stimmt sicher für die Gründung auch. Wenn man das erste Mal gründet und weiß, man ist noch genau 2 Wochen finanziert oder man muss zusperren, dann ist das natürlich eine andere Emotionalität, mit der man auch wahrscheinlich ganz anders, da ist man einfach ganz anders dabei. Da kann man nicht nach Hause gehen und schlafen gehen und am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen, sondern da ist man einfach 24 Stunden dann mit den Gedanken dabei, auch wenn man vielleicht gar nicht dran arbeitet, aber man ist einfach dabei. Und das war sicher eine toughere Zeit bei uns in der Zeit. Aber am Ende hat das immer alles gut funktioniert, so wie bei dir auch. Wir haben immer hart am Wind gesegelt am Anfang, aber wir hatten immer irgendwie das nötige Glück auch, die nötige Zustimmung, und es war immer dieser extreme und dieser brutale Kundenfokus.
Aber irgendwie ein wichtiger Punkt scheint schon gewesen zu sein, dass ihr irgendwann von dem vergleichsweise kleinen, engen Konzept umgeschaltet habt auf ein ganz großes. Und das genau sorgt jetzt für die Skalierbarkeit und die Dimension des Geschäfts. Johannes, vielleicht kannst du das nochmal aus deiner Sicht. Ist das was Besonderes von deutschen Unternehmern, dass sie zu oft zu klein denken? Du hast ja auch sehr schnell sehr groß gedacht.
Ja, nee, stimmt eigentlich gar nicht so. Nee. Also man muss sagen, die Hintergrundgeschichte von GetYourGuide, das folgende: Valentin und mich verbindet schon eine lange Freundschaft von vor N26, muss man sagen. Und ich glaube, eine Parallele, die man auch ganz offen und ehrlich betonen muss, ist, dass weder, ich hoffe sozusagen, ich spreche da auch für N26, aber auf jeden Fall für GetYourGuide, da haben die Investoren auch ganz lange gar nicht dran gedacht, dass das wirklich erfolgreich sein kann in der Größenordnung. Also uns haben von, ich sage jetzt mal 2010, als wir gelanciert haben, bis 2015 eigentlich die europäischen Investoren nicht von hinten angeschaut, weil erstens, wir waren Gründer, die direkt von der Uni gekommen sind. Das ist schon mal eine ganz große rote Fahne. Und dann zweitens waren wir so im Tourismusmarkt, da ist sehr viel Wettbewerb. Da haben ja alle gesagt, naja, wenn Booking.com oder irgendwie Airbnb das mal macht, dann seid ihr platt und da habt ihr keine Chance mehr. Und ich kann mich noch daran erinnern, am Anfang von N26 war das auch so, ja, eine Online-Bank, wenn dann die Deutsche Bank kommt und das auch macht, was will dann dieses kleine Berliner Startup mit dem Valentin Steif, der noch nie im Banking gearbeitet hat? Also sozusagen, das war wirklich...
Ja, Praktikum habe ich mal gemacht.
Ja, genau, Praktikum mal gemacht. Genau, aber es war eben sehr, sehr schwierig. Und bei uns, also wir haben gegründet, also die Ursprungsidee kam aus dem Jahr 2008, wo ich mit ein paar Kommilitonen an der ETH Zürich, wo ich eigentlich Biochemie und Hirnforschung studiert habe, aber in einem ganz anderen Bereich, mal irgendwie in ein paar Abendsessions die erste Webseite zusammengehackt habe, und wir haben damals ein Social Network für Tourguides gemacht. Dummerweise wollte kein Tourguide sich in einem Social Network anmelden, und irgendwie die Studenten hatten halt überhaupt gar keinen Bock drauf und keine Zeit. Und darüber sind wir eigentlich erst an die ursprüngliche Idee gekommen. Als wir die Idee dann lanciert haben im Jahre 2010, wollte uns tatsächlich niemand Kapital geben. Und deswegen haben wir 3 Jahre erstmal gebootstrapped, also mit unserem eigenen Kapital. Ich musste wieder zur Bank Mama und Papa gehen und sagen, hier bitte einen Kredit aufnehmen. Und von daher hat das sehr, sehr lange gedauert, wirklich, bis das überhaupt funktioniert hat. Und dann, also sozusagen, sage ich auch mal ganz offen und ehrlich, hatte ich auch nicht die Vision mit irgendwie 24 zu sagen, ich will ja ein Unicorn und irgendwie, keine Ahnung, ein riesiger Disruptor der Tourismusindustrie werden. Also das ist dann über die Zeit gekommen. Und heute sozusagen sieht man das ganz klarer, was die Möglichkeit überhaupt erst ist. Aber das wurde mir sicherlich nicht in die Wiege gelegt.
Wer war denn euer erster Geldgeber?
Also wir selbst natürlich. Ja, okay. Und dann gab es sozusagen einen ganz guten Umstand in der Frühphase, dass nach der Finanzkrise sozusagen in Zürich, wo wir gegründet haben, die Zürcher Kantonalbank eine Überliquidität hatte, weil alle Leute ihre Gelder von der UBS und Credit Suisse abgezogen haben, weil die Staatsunterstützung bekommen haben, weil die ZKB hatte eine Bankengarantie. Das heißt, die ZKB musste das irgendwie investieren, und die hat dann nach regionalen Projekten gesucht. Und da war mir eines der regionalen Projekte, und die haben tatsächlich 150.000 Schweizer Franken damals in GetYourGuide.
Hat sich für die auch
gelohnt, aber es war zu sehr, sehr fairen Terms. Die haben damals, ich weiß nicht, 4-5% oder sowas bekommen, weil das war für uns, also wir haben, damals gab es ja nicht irgendwie Rocket Internet und irgendwie die ganzen Venture Capitalists und so weiter, das war absolut notwendig zum Überleben, und wir haben dann tatsächlich auch wirklich mit dem Umsatz, den wir generiert haben, 3 Jahre lang mehr oder weniger gelebt.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, also ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, auch zu der Zeit, aber heute wenn wir so, jetzt wenn ich so auch sitze und wenn man so überlegt, was für Runden geraced hat und die ganzen Sachen und wie sich die Startup-Szene auch in Berlin irgendwie entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich meine, 2012, ich war auch mal bei Rocket vorher, ich kann mich noch erinnern, es war in der Saarbrücker Straße irgendwie so ein heruntergekommenes Office irgendwie mit 150 Mitarbeitern oder was dort war. Ich habe mich dann entschieden, nicht ins Investmentbanking zu gehen, sondern dort zu beginnen. Aber das war, also ich war da eine Ausnahmeentscheidung aus meiner Uni, da überhaupt zu sagen, ich mache da sowas. Ich war irgendwie ein bisschen der Verrückte.
Also es ist viel mehr Geld jetzt im Markt, sagst du, als früher?
Das ist überhaupt gar kein Problem.
Also heute ist deutlich viel mehr Geld im Markt, aber es ist heute auch, irgendwie heute wird es auch considered, ein Startup zu machen. Ja. Also heute, also es hat sich schon verändert. Also es kann sicher noch mehr gemacht werden. Aber es wird heute considered, dass Leute nach der Uni in ein Startup gehen. Ja. 2012 war das nicht so. Also 2012, also zumindest habe ich das so nicht empfunden. Das, das hat man gemacht, wenn man ein bisschen verrückt war.
Dafür war es auch zu schlecht bezahlt. Ne? Das ist auch der Unterschied damals. Genau. Dass man gesagt hat, ich bin hierher, um zu lernen. Ja, und irgendwie im Jobmarkt würde ich X kriegen und ich kriege hier die Hälfte, aber ist in Ordnung, weil das ist meine Wette sozusagen.
Du hast ja auch keine Leute gekriegt. Also wir konnten überhaupt keine, also bei uns wollte ehrlich gesagt früher niemand arbeiten. Das waren nur so Praktikanten. Es ging gar nicht anders, weil wir auch gar nicht das Geld hatten.
Ja. Aber sagen wir mal, das Berufsbild des Gründers ist heute schon sehr viel positiver wahrgenommen gesellschaftlich als früher. Also sagen wir mal, im Ranking Manager sind kurz vor Schwerverbrechern im Sozialprestige. Unternehmer sind okay, aber Founder, Startup-Founder, das ist richtig cool. Und wenn früher Kinder irgendwie Polizisten oder Feuerwehrleute werden wollen, heute wollen sie alle Founder werden.
Ist das so, meinst du, das ist so krass?
Ja. Habe ich schon das Gefühl. Also es ist wahnsinnig, also kurz hinter Popstars, würde ich sagen. Und ich weiß, es ist schon lustig, wie schnell das geht. Ich meine, Valentin, das für mich fühlt sich an wie gestern, als ich gesessen habe bei euch, bei eurer Präsentation in der abschließenden großen Finanzierungsrunde, wo dann, glaube ich, Peter Thiel sein erstes großes Investment hier, oder kleines Investment, sein erstes richtiges Investment hier in Deutschland gemacht hat bei euch. Aber da standst du da noch auf der Bühne sozusagen als aufgeregter, frisch gebackener Startup-Founder. Ja, und jetzt hier mal so locker 3,5 Milliarden Konzern und schon die Erfahrung mit der jungen Generation teilen, wie man es machen muss.
Ne? So aber ich glaube, was ganz wichtig ist, weil ich werde oft gefragt, hat sich das irgendwie verändert oder ich weiß nicht, wie das für euch sich anfühlt. Aber ich muss sagen, für mich persönlich hat sich das jetzt gar nicht so sehr verändert. Mhm. Weil für mich war das damals schon, wie ich bei Axel Springer gepitcht habe, dieser Pitch da für die 50.000 Euro oder 100.000 Euro war für mich genauso wichtig wie heute, wenn wir eine Runde machen, die vielleicht 200, 300 Millionen ist.
Aber weißt du was, ich glaube, das ist ein Erfolgsgeheimnis und da kommen wir nämlich drauf. Ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, so eine Zufriedenheit zu entwickeln oder so eine Sicherheit und sagt, ach, das läuft schon irgendwie. Ich finde das wunderbar sympathisch. Ich kann das übrigens bei mir total bestätigen, dass bei mir heute immer noch die gleiche Aufregung ist. Ich habe heute Morgen gerade so einen Bankentermin in London gehabt, wo sich die Banker, die jetzt unsere KKR-Partnerschaft finanzieren sollen, genauer angeguckt haben, was sie denn vom Management halten und von der Story. Da bin ich genauso aufgeregt wie beim ersten Bewerbungsgespräch. Und irgendwie denke ich, mittlerweile stehe ich dazu. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass man diese Nervosität immer noch hat. Ja? Also allzu viel Coolness und Selbstsicherheit ist gar nicht gesund.
Braucht ihr denn alle nochmal Geld? Also sitzt ihr alle hier am Tisch und sagt irgendwie nochmal, die nächste Runde kommt nochmal? Oder ist das für euch so irgendwann jetzt eher IPO oder ein Pitchback? Auch wieder, ist auch klar, aber dann ist es zumindest anders.
Also für uns ist sicher nach der Runde ist vor der Runde. Also wir sind extrem stark wachsende Unternehmen. Wir haben heute irgendwie um die 4 Millionen Kunden. Aber wir wollen 100 Millionen Kunden erreichen.
Und das heißt, da kommt nochmal Runde auf euch zu.
Wenn man sich mal überlegt, wenn man 100 Millionen Kunden haben will und man kauft jeden Kunden um irgendwo zwischen 10 und x Euro, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, dass man da schon noch ein bisschen Geld braucht.
Okay. Ein klassisches Zitat übrigens von Valentin Staff, das muss ich hier jetzt mal zitieren, weil er es jetzt nicht gerade gemacht hat, ist, er hat mir zu mir irgendwann mal gesagt über so ein Bier, wenn du nicht raced, ist deine Vision nicht groß genug. Also,
bei dir auch hackern?
Ich glaube, das Geschäftsziel ist eigentlich, ne? Also man entwickelt sich ja dahin und sagt, okay, wo könnte man noch investieren und wo gibt es wirklich auch einen riesen Return? Also im Sinne von, dass man was Großes draus bauen kann. Jetzt nicht so einen finanziellen Return, irgendwas engineert und irgendwelche Credit Default Paper irgendwo rausgeben, sondern das ist ja echtes Geschäft. Und wenn man dann was sieht und sagt, okay, wenn man da jetzt 100 Millionen reinpackt, dann wird es noch geiler und noch
größer. Autoscout zum Beispiel.
Ja, ist ja ein öffentliches Unternehmen, darüber will ich nicht reden. Aber definitiv. Am Ende des Tages, ich glaube, wenn man das aus Investorensicht sieht, die sehen das ja als Produkt. Das muss man ja auch mal verstehen. Ne? Wenn da so ein Investor sitzt, dann sagt er, okay, das ist so ein Stück Growth Company und das ist mein Risikoprofil und ich muss kapitallos werden. Ja? Also das muss man auch mal verstehen, dass der dass auch mit Investmentbanken oder diesen Konferenzen, wir sind das Produkt. Ja, wenn wir irgendwo auf so eine Konferenz gehen und da reden, dann sind wir für das Kapital, das da steht, ja ein Investment-Target. Und das muss man, glaube ich, auch verstehen, wie funktioniert da so die Interessenlage. Ja? Und ich glaube, dann kann man das auch gut für sich nutzen.
Wenn man, ich glaube, was noch ein wichtiges ist, also meine Aussage jetzt. Also ich glaube einfach, es kommt darauf an, was für eine Vision man hat. Aber wenn man etwas Großes aufbauen will, dann muss man auch verstehen, dass es dazu Risikokapitalinvestitionen geben muss und dass man da auch investieren muss über eine gewisse Zeit. Wir könnten natürlich jetzt sagen, wir bleiben in Europa, wir bleiben in Deutschland, wir machen nur Profitabilität. Aber das haben wir jetzt nicht als Vision bei uns. Ich glaube, wir haben die Chance, dass wir wirklich einen europäischen Player im Retail-Banking aufbauen. Wenn Leute eine App öffnen in Zukunft, hätte ich gerne, dass die N26 öffnen, wenn sie über finanzielle Fragen nachdenken. Und nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika und auch in Brasilien. Und das sind die drei Märkte, die wir uns jetzt vorgenommen haben für die nächsten Jahre. Und wenn wir uns jetzt vergleichen, auch unsere Bewertung heute, wenn wir die vergleichen mit den großen Banken in Amerika, dann haben wir noch sehr viel Upside-Potenzial. Wenn wir es schaffen, wenn man sich überlegt, wir haben heute 4 Millionen Kunden, wenn man sagt, okay, wir haben 3, 4 Märkte, in denen wir, oder sagen wir 5 bis 8 Märkte, in denen wir um die 4 Millionen Kunden haben, ja, dann kriegt man ungefähr eine Vorstellung dafür, wie groß das eigentlich werden könnte, und dann ist man eine der größten Banken der Welt.
Aber wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, also auch für die Zuhörer, ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu verstehen, weil ganz oft schauen die ja auf so diese Unicorns im Auto 1 an 26 ja. Get Your Guide und denken dann, oh mein Gott, die verbrennen ja so viel Geld, das ist nicht nachhaltig und so weiter. Du raised niemals so viel Geld, wenn du nicht einen Kern hast, der sehr profitabel ist. Also wenn du nicht ganz klar zeigen kannst, also jetzt, ob das jetzt bei Valentin oder bei mir in Deutschland ist oder wo auch immer, sozusagen, wenn du nicht zeigen kannst, pass auf, hier funktioniert's, hier ist richtig profitabel und da gibt es noch die Länder, irgendwie USA ist das jetzt bei uns beiden und dann noch ein paar andere, wo wir noch investieren können und da wird sich dann das Modell replizieren und dann gehen wir von Punkt A zu Punkt
B. Aber ist das wirklich so? Meine Frage, ich wollte nämlich jetzt fragen, in der aktuellen Phase, jetzt alle gucken auf WeWork, die machen ja so ein bisschen dieses Großdenken so ein bisschen wieder kaputt, weil da war auch ganz, ganz viel Fantasie im Spiel oder Uber ist ja auch so ein Beispiel und jetzt sieht man, oha, das war dann doch nicht so. Also hast du da die Sorge manchmal, du bist ja auch von Softbank finanziert, zum Teil zumindest, dass da jetzt wieder irgendwie sowas passiert, dass das wieder ein bisschen zurückschlägt?
Also langfristig auf gar keinen Fall. Ich denke, man muss eben immer schauen, also es gibt immer sozusagen schlechte Beispiele und jetzt WeWork gehört sicherlich, also wo ich auch sagen würde, ich habe nicht die Fantasie zu sehen, wie ein Anbieter von Coworking Space irgendwie ein Tech-Unternehmen bewertet sein kann. Aber gleichzeitig ist eben ein Modell wie ein N26 oder ein Get Your Guide, was reine digitale Modelle sind, die extrem hochmargig sind, die wahnsinnig profitabel in bestimmten Segmenten operieren und wo du mit Zahlen ganz genau messen kannst, wie du von Punkt A zu Punkt B kommen kannst. Da verstehe ich das total und da verstehen das auch die Analysten. Ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen zu sehr von der Presse du jour leiten lässt und sagt, oh mein Gott, das ist irgendwie, alle sagen was Negatives über WeWork, deswegen ist die ganze Tech-Branche schlecht. Also das ist definitiv deutlich differenzierter als das.
Aber Johannes, mich würde mal interessieren, weil Valentin vorhin auch das Thema Risiko, Risikobereitschaft angesprochen hat und Miriam vielleicht auch von dir mal. Wie seht ihr das generell in Deutschland? Ist das ein Aspekt, der vielleicht auch viele Unternehmer und Unternehmen hemmt, weil das gesellschaftliche Klima eher risikoavers ist und man die Leute eher dazu anhält, Risiken zu vermeiden? Oder würde dir sagen, spielt gar keine Rolle mehr? Jeder kann so viel Risiko nehmen, wie er will und kriegt auch das Geld dafür.
Also ich glaube, im Seed ist es inzwischen, würde ich sagen, sind die Bedingungen sehr gut. Und da ist auch die Risikolust schon größer. Aber wenn du weiter wachsen willst, ist das durchaus auch schwierig. Ist, ich glaube, sehr schwer. Ich meine, ihr habt ja auch alle ausländische Investoren. Das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja, finde ich, ein Indikator dafür, dass wir in Deutschland, es gibt ja wenige deutsche Großinvestoren, die versuchen, Firmen groß zu machen. Unsere PEs sind auch Amerikaner. Ja, das ist irgendwie, wo ich auch denke, ist jetzt irgendwie echt ein bisschen traurig manchmal. Ich finde es schon schade zu sehen, dass da so wenig Appetit oder so. Oder in Deutschland geht es eben sehr schnell darum, und ich meine, wir sind ja auch so erzogen worden, schnell Return on Investment ist ganz wichtig. Du kannst nicht so konzentriert in deinem Produkt arbeiten. Du musst eigentlich immer gucken, dass du schnell die Kohle wieder reinbringst. Ja?
Also super Punkt. Ich glaube, von den Unternehmern gibt es die Risikobereitschaft 100%ig in Berlin jeden Tag. Mhm. Von den Finanzinvestoren nein, definitiv nicht. Also man muss sich mal anschauen, ich habe mal in Vorbereitung zu dem Gespräch mir die neuesten Zahlen gezogen. Also über die letzten 5 Jahre haben europäische Pensionskassen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 1,7 Milliarden US-Dollar über die letzten 5 Jahre in Venture Capital investiert. Also sozusagen pro Quartal investieren ausländische Investoren in Europa ein Vielfaches als das, was unsere gesamten Pensionskassen über die letzten 5 Jahre investiert haben. Also so viel zum Thema Risikobereitschaft. Risikobereitschaft in der Politik und Gesellschaft und von den Finanzinvestoren in Europa ist absolut nicht da.
Ja. Und wie kann sich das ändern? Was müsste passieren? Oder vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Ist es überhaupt so schlecht, dass so viele europäische und deutsche Unternehmen im Wesentlichen ausländisches Geld haben? Oder sollte man da nicht sagen, es ist uns eigentlich egal, wo die Investitionen herkommen? Hauptsache, wir sind hier sozusagen ein offener und erfolgreicher Markt, der möglichst viel Kapital anzieht. Irgendwann wird es dann auch aus Europa kommen. Ich meine, muss man. Wir haben das auch beim letzten Weltwirtschaftsgipfel wurde das leidenschaftlich diskutiert zwischen Klaus Hommels und Henry Kravis. Der eine Position, der sagt, wir brauchen europäisches Geld und nur wenn es europäisches Geld ist, ist es ein europäisches Unternehmen oder deutsches Geld, na dann ist es ein deutsches Unternehmen. Und Kravis, der sagte, das Geld sucht sich seine Wege und da, wo es interessant ist, da geht's hin.
Ich glaube, das ist wahnsinnig kurzfristig gedacht, wenn man sagt, naja, ist ja egal, wenn alle sozusagen ausländischen hier bei uns investieren. Hauptsache, wir haben die Arbeitsplätze und die Lohnsteuer, so ungefähr. Also sozusagen Investment prägt die Kultur in einem Land. Ja. Punkt.
Und also wenn man, brauchen wir, das wäre im Grunde Plädoyer für, weiß ich nicht, Protektionismus oder wie, was ist dann die Konsequenz?
Ich glaube nicht, dass Protektionismus ist. Ich glaube, wir können nur im Wettbewerb bestehen und auch nur mit offenem Visier. Ja. Aber sozusagen, es gibt keinen guten Wettbewerb. Matthias, da hast du selber viel drüber geschrieben. Wenn wir schauen, was die wertvollsten Internet-Companies sind, die kommen alle aus Amerika und aus China und die wurden da groß gemacht über viele Jahre und die kommen aus den 90er Jahren. Größtenteils und wir haben hier keine guten Wettbewerbsgesetze, um gegen die vorzugehen und gleichzeitig haben wir nicht das Invest, um hier die Champions aufzubauen. Also ich glaube, man muss gar nicht Protektionismus machen, aber man muss mal seine eigenen Waffen ausspielen.
Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ich glaube, der Seed-Markt in Berlin, für Berlin kann ich sagen, auf Europa auch, hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren. Also ich glaube, wir haben viel Seed-Geld und es ist gar nicht so einfach, die richtigen Ideen eigentlich zu finden. Ja. Ich glaube, schwieriger wird es dann bei den größeren Runden, die dann so 40 Millionen, 50 Millionen sind, also Series B, vielleicht Series C, weil da gibt es natürlich einen lokalen Vorteil. Wenn ich dieses Geld in, das Geld ist zwar sehr beweglich, also wir haben jetzt auch Investoren aus Hongkong, Investoren aus Amerika, aber es gibt schon natürlich einen Local Bias. Also es ist natürlich schon so, wenn wir mehr europäisches Geld hätten, wenn wir mehr größere Fonds hier hätten, hätten wir auch mehr Opportunities. Ja, ich glaube schon, dass wir, das sieht man ja an den Unternehmen, die jetzt hier sitzen, wir haben alle internationale Investoren, aber das ist deshalb so, weil wir einfach wirklich, glaube ich, auch sehr, sehr gute Unternehmen gebaut haben. Und aber es ist, glaube ich, schon noch ein Disadvantage zur lokalen Competition. Weil es ist einfach so, wenn jemand aus dem Silicon Valley in ein Silicon Valley Startup investieren kann und muss sich nur die Sachen anschauen, dann investiert er zuerst mal in Silicon Valley Startup. Wenn er da überall investiert hat, schaut er sich dann mal mehr an. Und deswegen sollten wir das versuchen, in Europa auf jeden Fall zu stärken. Ich glaube, für uns als bei N26 war es sehr, sehr wichtig, in der frühen Phase amerikanische Investoren mit an Bord zu holen. Also ein Series A wurde von einem Peter Thiel vorgeleadet. Und das waren eigentlich die ersten, die zu uns gesagt haben, und ich habe es vorhin schon gesagt, das war die erste Gründung für uns auch, die dann gesagt haben, das kann vielleicht mal ein Unternehmen werden, das 500 Millionen wert ist, vielleicht 1 Milliarde wert ist. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das gegründet haben. Ich mit Max gemeinsam, ich glaube, wir sind einmal gesessen, habe ich mal gesagt, hier, das kann vielleicht mal 10 Millionen Euro wert werden. Und Max hat es mir nicht geglaubt. Also so, auf dem Niveau hat sich das damals bewegt. Ich glaube aber, eine ganz spannende Frage ist, wenn man sich überlegt, warum, und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, und das ist Kapital nur ein Ansatzpunkt dazu ist, warum eigentlich Europa heute nicht so stark von der Digitalisierung profitiert wie die USA oder China. Also das ist ja eigentlich die Frage. Und ein Thema darauf ist vielleicht, dass es zu wenig Kapital gibt. Für mich sind aber andere Themen sicher der fehlende Binnenmarkt in Europa. Also Themen, dass wir heute noch mit 26 Ländern in Europa oder verschiedene Consumer Protection machen müssen.
Vergiss die Sprache nicht. Immer noch sehr viele Sprachen. Ich glaube, das Hindernis war ein großes in der Vergangenheit, weil alles immer sehr kleine Märkte waren durch die Sprachräume und ihre Grenzen. Das wird sich jetzt, glaube ich, mit AI und Realtime-Übersetzung möglicherweise als Programm der Vergangenheit erweisen, weil wir auf diesem Wege doch sowas wie eine gemeinsame Sprache finden werden. Und das könnte für Europa eine riesige Chance werden.
Auf der anderen Seite sehe ich gerade diese Diversität auch auf der Sprachenseite und der unterschiedlichen Kultur als einen extrem guten Accelerator, um global zu gehen. Weil wenn ich heute aus Amerika heraus plötzlich nach Europa komme, ist es schon, also aus meiner Erfahrung, schwierig, sozusagen die kulturellen Differenzen auch immer zu verstehen. Wir können eigentlich also aus Berlin heraus und ihr noch viel mehr, ihr habt ja ein viel, viel globaleres Business bei Get You Guide, könnt das ja relativ gut aus Europa heraus abbilden mit den verschiedenen Sprachen.
100% und genau deswegen sind übrigens alle großen Reiseunternehmen, wenn man mal schaut, irgendwie Booking.com, Get Your Guide, Trivago, sogar Airbnb hat das größte Großteil des Geschäfts in Europa, sind eigentlich quasi europäische Unternehmen. Also wer die EU im Reisemarkt beherrscht, aufgrund der Diversität, gewinnt global immer.
Aber ich glaube, was in der öffentlichen Diskussion komplett fehlt, ist die Honesty darüber, dass Europa komplett versagt hat in den letzten 15 Jahren. Also wir sitzen zwar hier und haben ganz gute Unternehmen gebaut, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist doch wirklich die Frage, warum wir in Europa nicht genauso viel von der Digitalisierung profitieren wie in den USA und in China. Und dazu gehören für mich die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da gehören natürlich auch die öffentliche Meinung gegenüber Unternehmern und das Ganze, die sich auch gut verändert hat. Mhm. Aber es ist einfach faktisch so, dass wir heute, wir versuchen da in unserer Liga irgendwie ein bisschen zu spielen. Aber jetzt, wenn ich über die großen Player nachdenke, sind die nicht in Europa.
Wenn du Gründerstatistiken anguckst, ist es ja auch so, dass du einfach in den USA einfach sehr viele mehr Menschen hast, die was gründen. In Deutschland, also okay, ich habe jetzt die anderen europäischen Länder nicht so im Kopf, aber in Deutschland ist es einfach so, vom Typ her ist der Deutsche nicht so sehr, der ist schon eher risikoavers, ist eher auch so der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Ingenieurstyp, es muss alles ganz genau gemacht werden und es ist halt auch, ich sag mal, schwierig, wenn du versuchst, ein Unternehmen zu gründen, wo du dich am Anfang damit auseinandersetzen musst, dass alles noch nicht perfekt ist. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dieser ganze Hang zum Perfektionismus, den wir in Deutschland schon sehr stark haben.
Aber ein Teil davon ist, glaube ich, ehrlich gesagt, einfach abwarten. Ne? Ich meine, Silicon Valley war vorher da.
Auch.
Die Leute haben alle Geld verdient, die operativen Leute haben Geld verdient, die Funds haben Geld verdient, die Partner der Funds, die haben alle ihren Carry gemacht, die müssen das reinvestieren. Hm. Wenn einer bei Sequoia Millionär geworden ist als Investmentpartner, dann hat er ja keine Scheu, sein Privatvermögen im Internet zu investieren. Hm. Und das haben wir hier nicht. Ja. Und dieser Wohlstand, und das ist eigentlich die Kritik, dieser Wohlstand wird woanders realisiert. Als Unternehmen ist es ein Commodity. Wer am Ende die SWIFT-Überweisung mit dem Geld macht, ist ja aus der Perspektive erstmal egal.
Aber können wir es schaffen bei dem europäischen Zwang, den wir in Regulatorik haben, in
allen Bereichen? Das muss natürlich geändert werden.
Im Arbeitsrecht, überall, können wir es da schaffen, globale Player zu bauen?
Ich glaube, es fängt,
weil wir probieren's.
Es fängt mit den Pensionskassen an. Ne? Warum darf eine Lebensversicherung oder eine Krankenversicherung, ich meine, Europa erstickt in Liquidität. Ja, wenn man sich mal unseren Leitzins, wir verfehlen unsere Inflationsziele.
Es wird alles in Immobilien gepumpt, noch und nöcher. Ne?
Und irgendwelche komischen strukturierten Finanzierungen. Und da müsste die Politik den Mut haben. Und Mut haben heißt wissen, es wird auch mal in die Hose gehen. Ja?
Aber nicht. Bevor wir jetzt wieder alles der Politik zuschieben, nochmal ganz kurz. Also die Fakten sind klar. Europas Anteil am GDP hat sich über die letzten 100 Jahre dramatisch zu Europas Ungunsten und auch in den letzten Jahrzehnten dramatisch zu Europas Ungunsten und dramatisch zugunsten Chinas und der Vereinigten Staaten entwickelt. Die Frage ist, schaffen wir es dazwischen irgendwie nochmal eine zweite Chance zu bekommen und wirklich mitzuspielen? Politik, Regulierung, alles klar. Ich will nochmal, bevor wir darauf kommen, nochmal ein bisschen selbstkritischer fragen. Ihr hier um den Tisch herum seid alle löbliche Ausnahmen, weil ihr bewiesen habt, dass ihr groß denkt und dass ihr große Risiken einzugehen bereit seid. Aber ist es nicht ganz unabhängig vom Regulierungsrahmen und vom politischen Rahmen auch ein bisschen ein Mentalitätsproblem, dass sehr viele deutsche Gründer eben tatsächlich sagen, so wie ihr am Anfang auch, boah, wenn das Ding mal 10 Millionen wert ist, dann verschabeln wir es, dann sind wir reich für den Rest unseres Lebens, müssen nicht mehr arbeiten und das alles auch wird gut. Also dass zu oft zu klein gedacht wird, zu schnell dann auch ein Exit realisiert wird und deswegen die großen Champions nur selten, Spotify ist dann immer die ganz große Ausnahme, ihr seid die nächstgroßen Ausnahmen, dass zu selten diese Ausnahmen gelingen.
Ich kann nur sagen, für mich war das eins sicher der größten Themen, die ich auch bei Rocket gelernt habe, war dieses Thema einfach zu Rocket. Ich habe da ein Jahr dort nach der Uni und dieses einfach da reinzukommen und zu sehen, ich kann einfach ein Unternehmen bauen und nach irgendwie 6 Monaten gibt es da 80 Mitarbeiter und das ist irgendwie relevant. Da kann ich Schuhe verkaufen, Zalando, und irgendwie plötzlich war ich vor 3 Monaten, habe ich einen Termin gehabt bei Götz und die haben mich nicht ernst genommen. Dann komme ich 3 Monate später dahin und plötzlich spricht der Salesleiter in Deutschland dann mit mir, so zum Beispiel. Ja? Also und das war für mich in meinem Mindset ein kompletter Change.
Ja. Also das war der erste Disruptor eigentlich, ne? Dieses Delusional, wenn man so will. Olli würde
ich sage das heute noch, auch wenn Leute zu N26 kommen, diesen Freedom im Mind zu haben, zu sagen, wir können eigentlich alles machen. Also wir sind heute, und das ist ja das Tolle am Startup, ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, aber Bei uns kannst du eigentlich alles machen. Wir sind nämlich gut finanziert. Das heißt, wir können ja die Sachen dann auch wirklich mit Geld hinterlegen, wenn wir was machen wollen. Wir müssen nur verrückte Ideen haben oder Ideen haben, die die Kunden auch wollen. Und wenn, ich sage den Leuten immer, sie müssen, oder unseren Mitarbeitern auch, sie müssen einfach die Ideen haben und wir können es machen. Wenn es funktioniert, wenn wir sehen, da gibt es einen Kundenbedarf, dann können wir es machen. Dann können wir da auch mittlerweile auch das nötige Kapital dahinterlegen und Dinge wirklich auch verändern.
Also ich glaube, für mich ist ein ganz großer Hebel tatsächlich auch das Thema, wie können wir die Mitarbeiter partizipieren lassen an diesem Erfolg. Weil wir sind irgendwie drei Leute, vier Leute, fünf Leute. Aber wenn unsere Mitarbeiter einen Hebel in dem Erfolg haben, dann werden die nächsten Unternehmer. Und die haben dann gesehen, dass es funktioniert. Und das ist ja auch am Ende des Tages die Formel des Silicon Valley gewesen. Also Silicon Valley funktioniert deswegen, weil die ganzen Top-Unternehmer von heute waren die erfolgreichen Mitarbeiter von Unicorns aus den 90er Jahren.
Also ich kann das nur bestätigen. Ich halte das für eine der wichtigsten Grundfragen. Und da gibt es noch so viel altes Denken, das irgendwie heißt, wir wollen hier die Eigentümer und da die Angestellten. Und das ist einfach vorbei für immer. Je mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Aktionären, zu Eigentümern werden, desto größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Wir haben das bei Axel Springer schon seit langem so gemacht. Bei uns ist wirklich jeder im Kleinstil Aktionär, weil wir den Mitarbeitern erstmal Aktien geschenkt haben. Dann konnten sie kaufen zu bevorzugten Konditionen, Boni umwandeln und so weiter. Wir haben heute schon eine hohe Beteiligungsquote, wollen das jetzt mit KKR nochmal verstärken, wo wir auch ein Beteiligungsprogramm umsetzen wollen, an dem alle Mitarbeiter partizipieren und da auch großzügig sein. Die Unternehmen, die das gemacht haben, die da großzügig waren, haben es vielfach zurückgekriegt durch großen Erfolg.
Was glaubt ihr, wie viel Millionäre produziert ihr so, mal ganz grob? Also wenn ihr jetzt irgendwie weiter euren Weg geht, macht ihr dann irgendwie 100 Millionäre nach Berlin oder wie viel
schafft ihr? Also bei uns, glaube ich, bestimmt 50 bis 100.
50 bis 100 Millionäre. Bei euch?
Ja, auf die Größenordnung.
Ja. Ich glaube, das ist bei uns allen ähnlich. Weil ich glaube, alle unsere Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind
wahrscheinlich sind ähnlich. Die Bewertungen sind irgendwo ähnlich.
Man misst sich da sozusagen auch am Markt. Das heißt, wenn Leute bei uns jetzt neu beginnen, dann kriegen die gewissen ESOP-Anteile. Aber das, was du angesprochen hast, die steuerliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen, die lässt uns natürlich wettbewerbstechnisch deutlich schlechter stehen als jetzt amerikanische Unternehmen. Und mit denen stehen wir halt im Wettbewerb.
Und allein die Mechanik, dass wir noch nicht mal überhaupt richtige Anteile ausgeben können an Mitarbeiter heute.
Also was müsste konkret passieren? Forderungen an die Politik? Wie muss sich das System ändern, damit das leichter und
besser umsetzt? Also da kann ich sagen, wir arbeiten ja schon länger dran. Das ist so ein bisschen die Unternehmerlobby in Berlin. Der Christian Miele übernimmt ja jetzt auch den Start-up-Verband. Und wir werden mit ausformulierten Gesetzen an den Tisch kommen, weil wir keine Lust mehr haben, den Leuten diese Outs zu geben. Ne? Man kann ja an jeden Stammtisch und sagen, man müsste mal Mitarbeiterbeteiligung und dann sitzt da ein Politiker und sagt, ja, das müsste man mal. Und dann Prost und alle gehen wieder nach Hause und haben gesagt, nee, wir formulieren das jetzt aus und legen das konkret auf den Tisch und sagen, liebe Politik, ihr müsst zwei Sachen liefern. Ja, A, Mitarbeiterbeteiligung und B, die Regulatorik fürs Kapital. Die beiden Sachen und diesen ganzen anderen Quatsch, DSL-Leitungen in Kindergärten und wer kriegt ein iPad geschenkt, das könnt ihr alle auf dem kommunalen Level machen. Ja, die beiden Sachen wollen wir haben. Und daran euch alle messen. Ja, und da müssen wir so der Länder Karthago-mäßig immer wieder hingehen und sagen, liebe Leute, das müsst ihr liefern. Es ist ausformuliert, keine Ausreden, ihr könnt es umsetzen.
Aber mal sozusagen zum Verständnis, worum geht's. Also in Silicon Valley ist es einfach möglich, dass wenn ich für ein Unternehmen arbeite, dass dann eben sozusagen das Management und das Board entscheiden können, wir geben den Mitarbeitern, sagen wir, 10% vom Unternehmen, der Top-Führungsmannschaft irgendwie 5% und dem Rest die restlichen 5%. Und das kann man dann ausgeben. Das führt hier in Deutschland sofort zu einem sogenannten Dry Income. Das heißt, ich muss Steuern bezahlen auf Aktien, die ich noch gar nicht realisiert habe, die vielleicht irgendwie 10 Jahre weg von der Realisierung gehen. Also das muss erstmal sofort gelöst werden. Und dann zweitens muss es mit der Kapitalertragssteuer besteuert werden, genauso wie das in England der Fall ist, genauso wie das in Amerika der Fall ist. Das ist in Deutschland leider bei uns gesetzlich nicht möglich. Ich glaube, das wird auch wahnsinnig schwierig, das durchzubringen. Also wir alle kämpfen dafür. Und die Politiker wissen auch, dass das ein riesiger Standortnachteil ist. Aber das ist einfach in Deutschland so, dass alles, was im Gehalt kommt, wird erstmal mit der deutschen Einkommensteuer taxiert. Das Problem ist aber, das macht uns natürlich im Vergleich zum Silicon Valley deutlich teurer.
Aber da sind wir natürlich jetzt an einem ganz interessanten Punkt, wo wir an einem sehr konkreten Beispiel sehen, wie wichtig für den Unternehmenserfolg auch bestimmte politische Rahmenbedingungen, Regulierungsbedingungen sind. Mich würde mal interessieren, wie ihr das sieht. Vielleicht, Miriam, fängst du mal an und beschreibst mal, wie du die Generation der Gründer, der Unternehmerinnen und Unternehmer einschätzt, was gesellschaftliches politisches Engagement betrifft. Landläufiges Klischee ist, die interessieren sich für alles, nur nicht für Politik und wollen nur Kohle machen oder Spaß im Unternehmen haben. Gesellschaft interessiert sie nicht. Ich habe offen gestanden ein bisschen eine andere Wahrnehmung, aber wie seht ihr das? Wie sind da die Erfahrungen, was Engagement für diese Rahmenbedingungen?
Also ich sehe da eigentlich viele Gründer, die sich auch engagieren möchten. Also ich sehe das gar nicht so, ich würde das auch gar nicht so negativ betrachten. Mhm. Also ich persönlich engagiere mich sehr für die für Jugendliche mit der Hacker School und auch jetzt mit dann Startup-Teens, ja, so, dass wir eben Kindern und Jugendlichen zeigen wollen, okay, wie kommt man eigentlich dahin, was sind da für Berufe, was Gründertum, was ist das eigentlich in der Zukunft? Weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Jugendlichen, die heute Abitur machen, die haben immer noch die gleichen Berufsbilder wie wir vor 30 Jahren. Also das ist so, ich denke, das ist echt katastrophal. Ja, das kann echt nicht wahr sein irgendwie, dass die immer noch, die kommen machen Abi und wollen eigentlich BWL studieren oder wollen, keine Ahnung, und wollen Architektur oder Ärzte werden. Ist ja alles gut, aber eigentlich, die wissen oft gar nicht, was es für Berufe gibt in der Branche bei uns. Und ich glaube auch, die sehen das noch zu wenig. Also ich glaube nicht, dass es im Moment viele Jugendliche gibt, die sagen, ich will Gründer werden. Und sowas wie Startup-Teens, wenn man die zeigt, zum Beispiel hier Simple Club, ja, das sind ja, die machen ja hier so Mathe für Jugendliche, ja. Das ist mega, was die da aufbauen. Die werden zu Influencern, aber man muss denen noch mehr zeigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und,
aber du beschreibst jetzt sozusagen, wie viele Jugendliche Gründer werden wollen oder sich im Unternehmen schon engagieren. Wie ist es andersrum? Wie viele von denen, die es schon sind,
ja,
die auch vielleicht sehr erfolgreich sind,
genau,
wie viele von denen engagieren sich oder wollen sich
das weiß ich nicht. Also Valentin und ich, wir sind jetzt hier auch in so einem, ich weiß gar nicht, Gremium hier für den Bürgermeister in Berlin.
Ja? So weit würde ich jetzt nicht treiben.
Nach fünf Jahren
genau, und einem der größten Startups in Berlin würden wir auch mal vom Bürgermeister in Berlin
zu einem
Roundtable eingeladen.
Das ging ja schnell.
Haben wir dort gesehen, aber die E-Mail-Adresse habe ich trotzdem nicht bekommen. Aber,
wir wurden nicht eingeladen. Und übersehen.
Das ist noch zu klein. Also,
ich will aber nicht zu viel über die Politik
herziehen. Nee, ich auch nicht. Aber beim Bitkom sieht man, dass es durchaus auch immer mehr junge Unternehmer gibt, die sich da einbringen und da auch was tun wollen. Also ich glaube schon, dass da ein Wille da ist, weil viele wollen ja auch was verändern. Ist ja gar nicht so.
Also ich glaube schon, dass es bei natürlich, also ich stelle es halt bei mir auch fest, als Unternehmer hat man natürlich gewisse Zeithorizonte. Mhm. Und das, was wir, das kann man unsere Teams fragen, die Timelines, an denen wir arbeiten, die sind meistens Timelines, die sowieso keiner akzeptiert und die unrealistisch sind. Das zeichnet uns natürlich auch, weil wir immer für Sachen pushen, die eigentlich gar nicht realistisch sind. Und dann kriegt man es halt irgendwie dann 80% davon hin und dann schafft man das irgendwie. Und ich glaube, da kommt halt manchmal in der Politik, also für mich zumindest, dann eine gewisse Ernüchterung dann halt dazu, weil diese ganzen politischen Prozesse, und das ist das politische System, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, hat halt ganz andere Timelines. Und das ist, glaube ich, das Schwierige.
Habt ihr eine Nähe zur Politik? Also redet ihr regelmäßig, das hast du gerade Bürgermeister gesagt, gibt es eine Nähe bei einem von euch, wo ihr regelmäßig mit Politikern auf irgendeine
Ebene... Also werdet ihr gefragt?
Also ich glaube schon, dass wir, also wir haben das, vor allem wir sind ja auch ein reguliertes Unternehmen und wir bauen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ganz gezielt auch eine Public Relations Abteilung auf, weil wir natürlich jetzt in einer Größenordnung der Bewertung sind, wo das direkten Impact auf unser Unternehmen hat. Ja, also, aber auch wieder sehr aus dem unternehmerischen Gedanken eigentlich heraus. Es ist kein idealistischer Gedanke, den wir da betreiben, sondern wir müssen das allein jetzt deshalb tun, weil wir uns natürlich auch regulatorisch so positionieren müssen, dass wir unsere Interessen in den verschiedenen Themenbereichen auch politisch positionieren, weil wir sonst Gefahr haben, eben international da nicht mithalten zu können.
Also bei dir, sprechen wir dir viele Politiker?
Aber ich glaube vielleicht noch ein Thema, aber ich glaube trotzdem, dass, also ich kann das für mich nur beantworten, ich glaube für dich trifft das wahrscheinlich auch zu, dass ich persönlich schon sehr, sehr viel darüber nachdenke, wie wir Europa in den nächsten 30 Jahren erfolgreich machen können. Mhm. Also das ist eins meiner Kernthemen.
Also treibt dich auch, also ist ein
Motivator für dich. Ja klar, das ist ein Thema. Also ich habe auch für mich persönlich, bin ein bisschen auch engagiert in Österreich an der Wirtschaftsuniversität, habe ich einen Posten dort im Aufsichtsrat, weil, glaube ich, Education ein ganz, ganz wichtiges Thema ist going forward. Und ich würde mich auch mehr einbringen. Habe ich das Gefühl, dass wenn heute... Ich will mich nicht beschweren, aber dass man heute als Startup-Unternehmer grundsätzlich schon überall wahrgenommen wird, so in Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland schon so angekommen ist,
wie
es in
anderen Ländern. Ich muss ja mal ein bisschen lachen, wenn ich das so angucke. Die Politik guckt immer auf diese armen Angestellten der DAX 30-Unternehmen, ja. Und das sind sozusagen die Helden, die man in der Politik ernst nimmt und die man hört. Mhm. Und die wirklich die Werte schaffen, die hier Hunderte und Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, die Milliardenvermögen schaffen, die werden auch so ein bisschen irgendwie so etwas gönnerhaft behandelt. Also Das ist ein bisschen verkehrte
Aber Welt, in Österreich ist es doch eigentlich so, dass das, ich habe das Gefühl, ganz viele, also zumindest der, als der Bundeskanzler Kurz da war, dass der relativ nah dran war. Der war vom Alter her vielleicht näher dran. War das auch bei dir so? Warst du eng mit ihm?
Also ich glaube in Österreich, erstens war Österreich natürlich viel kleiner. Wir haben ja, es ist so, wenn wir jetzt auf Bayern schauen, in Deutschland. Aber natürlich ist einer der Agendapunkte für die österreichische Politik sicher auch Digitalisierung gewesen und sicher auch Startup. Und ist schon was anderes in Österreich, wenn wir haben in Wien ein Office eröffnet, dann hat die damalige Digitalisierungsministerin mit uns eine Pressekonferenz gemacht. Das ist für mich in Deutschland unvorstellbar.
Aber es ist auch ein anderer Politikertypus, eine andere Politikergeneration. Du hast vorhin gesagt, es geht alles so langsam in der Politik. Wenn man jetzt mal zwei Länder anguckt, Frankreich und Österreich, da ist es ziemlich schnell gegangen, dass Personen, die absolute Outsider des politischen Establishments waren, in kurzer Zeit eigentlich wie Start-up-Unternehmer eine politische Bewegung, der eine aus einer vorhandenen Volkspartei heraus, der andere unter Gründung einer neuen Partei geschaffen haben und damit sozusagen in die Spitze eines Landes gekommen sind. Also hier habe ich fast das Gefühl, hier haben die Politiker wirklich von den Startup-Unternehmern gelernt und sagt, wir machen es mal genauso disruptiv wie ein guter Founder.
Aber da kann man auch wieder, glaube ich, viele Parallelen herstellen. Und wir haben ja vorher geredet über diese brutale Orientierung am Kunden. Und ich glaube, das Internet hat es einfach geschafft, hier in kürzester Zeit extrem viel Vertrauen aufzubauen. Für unsere Brand, bei N26 stimmt das sicher, für euch bei Get Your Guide, aber auch bei Auto One. Da geht es ja immer um auch die Brand, die man aufgebaut hat und die Transparenz, die im Internet gegeben ist, durch die sozialen Medien, durch einen App-Store, die kann man natürlich, glaube ich, heute mehr als je auch dafür nutzen, Reformideen zu positionieren. Und ich glaube schon, dass die meisten Reformen, auch in der politischen Diskussion heute, eigentlich, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist sozusagen die wirkliche politische Diskussion. Also die wirkliche politische Diskussion, ist man jetzt eher für ein politisches Konzept, das, weiß nicht, jetzt Kinder früher in die Schule gehen lässt oder später, weil man irgendwie mehr eine Familie kauft oder diese wirklich politische Diskussion ist ja am Ende nur vielleicht 3% des ganzen politischen Spektrums. Ja, am Ende muss man ja es schaffen, eine Wirtschaft so aufzustellen, dass die Leute einen Beitrag haben können, dass wenig Geld verschwendet wird, dass wenn ich ins Amt gehe, dass mein Antrag, das sind ja ganz einfache Themen. Ja, das sind ja nicht Themen, wo wir politisch dann diskutieren müssen.
Ich glaube, dass die meisten Parteien heute noch so ticken, dass sie irgendwie manchmal gar nicht die Leute so richtig verstehen. Und diejenigen, die sie verstehen, das ist leider in Deutschland die AfD. Also wenn man sich das anguckt bei Twitter, die sind da extrem stark. Ich finde, die sind sehr stark in den sozialen Medien, zum Teil sehr viel stärker als andere Parteien.
Gepusht von
uns. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Also ich glaube eigentlich, dass man auch als Politiker heute die Chance hat, Themen noch viel transparenter darzustellen, weil man einen viel direkteren Kontakt zum Wähler eigentlich haben kann. Das kann natürlich in alle Richtungen gehen. Wir haben es gibt natürlich alle Extreme des Spektrums. Aber ich glaube schon, dass viele der Reformen, wenn man über Reformen gesprochen hat, Pensionssystem sind so Themen, die in Österreich immer wieder diskutiert werden, dass man schon, wenn man Datenlage, man hat heute mehr denn je die Zeit, ich glaube, die Leute sind deutlich mehr informiert, als es vor 30 Jahren war.
100%.
Die Leute gehen auch, die jungen Wähler gehen ins Internet, schauen sich das an,
Wenn wir die Daten mal nutzen würden, die wir überhaupt zur Verfügung haben als Gesellschaft, glaube ich, könnten wir ganz andere Entscheidungen treffen. Ich glaube, das haben wir in vielen Bereichen nicht. Also ich bin auch bei Valentin, dass ich mir auch wirklich sehr stark Gedanken so über die nächsten 20, 30, 40 Jahre von Europa mache. Ich muss sagen, ich glaube, bei uns beiden oder bei uns allen wahrscheinlich klopfen die Politiker schon öfters an. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass es gibt so eine totale Diskrepanz der Wahrnehmung, die wir haben und der Wahrnehmung, die so gängig über sozusagen die öffentlichen Medien sozusagen kommuniziert werden oder sozusagen die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten oder auch die Politiker. Das eine ist sehr, sehr nach innen zentriert und da geht es dann darum, irgendwie stabile Renten, der demografische Wandel und so weiter und so fort. Und das, was wir sehen die ganze Zeit, ist USA, China, der technologische Boom, die Zukunft und wir haben so das Gefühl, oh mein Gott, wie können wir da noch irgendwie Schritt halten, wie können wir unsere Unternehmen so ausrichten? Und für mich ist es irgendwie über die letzten 5 bis 10 Jahre so geworden, als ob diese zwei Welten immer weiter auseinandergedriftet sind. Und immer, wenn ich hier wieder in Berlin ankomme, habe ich das Gefühl, ich komme eher so in die Vergangenheit wieder an, als in die Zukunft. Und ich glaube, das zu drehen, das wird wirklich eine Herkulesaufgabe.
Also ich glaube vielleicht auch, was du auch damit meinst. Ich glaube, also Europa ist eine der großen Chancen, die wir haben, in den nächsten 20, 30 Jahren auch den Wohlstand hier in Europa so zu sichern wie heute. Es ist aus meiner Sicht die Digitalisierung.
Macht ihr euch denn generell Gedanken darüber, ob es die nächsten 20, 30 Jahre überhaupt noch in so einem System stattfinden, wie wir es aktuell erleben? Also weil, wenn man so Nachrichtenlage anschaut, dann hat man das Gefühl, die Welt geht doch schon bald unter oder ändert sich möglicherweise fundamental aufgrund von Klimaveränderung oder halt
Gesellschaften ändern sich doch sehr stark, weil auf einmal ganz andere Politiker und Personen oder Extremisten, sagen wir mal, wieder an auch Regierung kommen.
Also ich würde das nicht so schwarz und weiß sehen. Ne? Also ich glaube nicht, dass irgendwie in 5 bis 10 Jahren Europa den Bach runtergeht oder irgendwas Dramatisches. Also wir haben immer noch fantastisches Talent, wir haben super Technologie, wir haben tolle Unternehmen. Also da gibt es eine ganz, ganz, ganz tolle Substanz.
Und die Gesellschaft oder die als solche?
Und die Gesellschaft als solche, da haben wir sicherlich ganz, ganz große Probleme. Wir haben das gerade mit Antisemitismus diese Woche mitbekommen. Aber ich glaube, insgesamt sind wir schon noch, auch gerade in Deutschland sozusagen von der Gesellschaft wirklich in der Mitte geankert. Und wir haben wirklich tolle Leute in diesem Land. Also sozusagen, ich glaube, da darf man jetzt auch nicht nur, weil das auf Twitter mal irgendwie in eine oder die andere Richtung geht, das überbewerten. Aber ich glaube, das Wichtige ist schon, wollen wir in der technologischen Weltliga in den nächsten 20 bis 30 Jahren mitspielen oder wollen wir da eine ausführende Werkbank werden? Also sozusagen, das ist wirklich die Frage. Und sind unsere Technologien wirklich noch so weit vorne, wie wir denken, dass sie sind? Und ich würde da ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Ich glaube, da müssen wir wirklich am Ball bleiben.
Also was die Technologie betrifft, bin ich vollkommen einverstanden. Lass mich mal vielleicht, um die Diskussion ein bisschen zu stimulieren, eine sehr optimistische Europathese in den Raum stellen. Die Fakten und die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte kennen wir, das ist niederschmetternd und im Grunde kann man sagen, der Zug ist abgefahren. Aber man könnte auch sagen, es entsteht eine neue Chance, weil was im Moment gerade passiert, wir haben zwei Weltmächte. Die eine, Amerika, wird immer unilateraler, beschäftigt sich immer mehr mit sich selbst, wird auch immer weniger eine wirklich freiheitliche Vorbilddemokratie. Die andere Supermacht war noch nie eine Demokratie, ist eine glasklare Diktatur mit dem kleinen Nebeneffekt, dass sie eine totalitäre Form von Staatskapitalismus lebt, der natürlich sehr effizient, sehr schnell ist und deswegen großes Wachstum produziert. Aber ein unfreies, monolithisches System. Zwischen diesen beiden sehr homogenen, monolithischen Systemen ist jetzt dieses diverse Europa. Ein bisschen chaotisch, dauert alles ein bisschen länger, weil viele Sprachen und so weiter. Aber vom Lebensentwurf genau das, wonach die junge Generation fragt im Moment. Ja, Diversity im buchstäblichsten Sinne und im übertragenen Wertesinne. Sustainability steht bei uns ganz anders oben auf der Agenda der Regierungen, auch wenn die jungen Leute damit nicht zufrieden sind, aber vor allen Dingen in der Breite der Gesellschaft. Und das ganze Thema Wettbewerb, Kreativität, Rechtsstaat, soziale Stabilität, auch natürlich als Berechenbarkeits- und Erfolgsfaktor für Unternehmen, all das ist in Europa gegeben. Das heißt, es könnte sein, dass zwischen diesen beiden Monolithen plötzlich Europa, gerade für eine junge Generation, für junge Gründer, aber überhaupt auch für junge Bürger, plötzlich eine wahnsinnig attraktive Alternative wird und sowas wie eine Renaissance für Europa entstehen kann, wenn wir nur ein bisschen Gas geben, was eine smartere Regulierung, was eine etwas risikobereitere Grundmentalität betrifft, um wirklich hier tatsächlich unternehmerische Erfolge zu ermöglichen. Also ich muss sagen, es kann auch sein, dass wir mitten auf dem Höhepunkt der Depression, was Europas Zukunft betrifft, vielleicht am Anfang einer total spannenden Bewegung entstehen, die das Jahrhundert, das nächste halbe Jahrhundert vielleicht im Zeichen Europas.
Aber dafür brauchen wir eine Führung. Also es wird einmal diesen Transformationsschmerz geben. Also wenn wir jetzt reden über Digitalisierung, dann auch ganz einfaches Beispiel, die Deutsche Bank, früher eine Instanz, eine Allianz oder ein ThyssenKrupp oder Bayer, BASF. Am Ende des Tages frage ich mich, gibt es in 50 Jahren noch diese Konzerne? Ja, und wenn die Antwort ist, nee, das kann man, wenn man neu startet, günstiger und effizienter, dann müssen wir uns schon damit beschäftigen, dass da viele Arbeitsplätze dranhängen und eine ganze Generation quasi dieses Lebensmodell, ich steige irgendwo ein und mein Job ist sicher und weil mein Job sicher ist, gibt mir die örtliche Sparkasse einen Kredit. Weil ich den Kredit habe, kann ich das Haus kaufen. Das wird schon alles so ein bisschen in Frage gestellt.
Aber das Modell ist sicher vorbei. Es kommt nur darauf an, ob wir mit noch größerer Geschwindigkeit neue Arbeitsplätze schaffen, in dem Chancen, unternehmerische Chancen genutzt werden. Wir erleben doch gerade das große Sterben der Institutionen. Ja. Das betrifft die großen Konzerne, die reihenweise erst irrelevant und dann erst irrelevant werden und dann vielleicht irgendwann ganz verschwinden. Das betrifft die großen Volksparteien, die schon irrelevant geworden sind oder gerade dabei sind. Also wir erleben eine totale Disruption der großen Institutionen. Ja, jetzt geht es nur um die Frage, entstehen gute neue? Entstehen nur AfDs oder entstehen neue demokratische Parteien wie in Frankreich? Und entstehen auch andere digitale Wachstumsunternehmen, die diese sterbenden Riesen langsam überkompensieren?
Die Mutter des Populismus ist Besitz. Standswahrung. Und das sehen wir, glaube ich, am besten am Beispiel Berlin, wenn der Senat denkt, dass er mit einem Federstrich den Mietenmarkt außer Kraft setzen kann, ne? Und sagen kann, Wohnung egal wo, 9 Euro. Da findet man immer viele Wähler, Aber denen dann zu erklären, guck mal, da wird ja keine einzige neue Wohnung gebaut. Dadurch die Kräfte des Marktes, weißt du noch, damals Abstand, die Küche war so teuer. Es sind einfach zu viele einfache Fragen auf sehr schwierige Komplexe. Ich glaube, darunter leiden natürlich auch, ne, gerade mal, wenn man die USA sieht oder andere populistische Länder. Und ich frage mich halt, haben wir eine politische Diskussion, vielleicht sogar eine ehrliche politische linkere Fraktion, die sich nicht den einfachen Antworten einer Besitzstandswahrung hergibt. Und das wird unsere größte Challenge sein, weil da werden immer Disruptoren kommen. Der nächste macht eine digitale Versicherung, die irgendwie eine Allianz wirklich angreifen könnte, aber da hängen dann über 100.000 Jobs dran. Ja, und ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, das zu beantworten, weil wir der Spagat, was wir da alles schaffen müssen, mit dem Staatsgebilde, also sehr, sehr lang, es ist schöner, wenn es langsam ist. Ich glaube, wir sind eigentlich langsam, weil man sagt, oh, da kommt ein Eisberg in 40 Tagen, das Ruder ist kaputt, dann nehmen wir wenigstens Fahrt raus. Ja, und dann kommt es nicht so schnell. Der Eisberg kommt, wir wissen auch, dass wir darauf hinzusteuern, aber wenigstens langsam. Und jetzt eigentlich müsste man sagen, alle auf die rechte Seite gehen und einen Stock raushalten, damit wir irgendwie noch die Kurve kriegen. Aber das würde ja richtig Arbeit erfordern und vielleicht sterben ein paar dabei. Und da mache ich mir schon eher Sorgen, würde ich sagen.
Aber machst du dir fundamental Sorgen um diese Gesellschaft, in der wir so leben?
Ich glaube, es wird Antworten geben. Die Frage ist halt, wie hoch schwankt das am Ende? Ne? Landet man beim bedingungslosen Grundeinkommen, weil man irgendwie sagt, man kriegt dieses Arbeitsplatz, sterben nicht mehr aufgefangen? Oder kommt ein Education Disruptor und sagt, pass mal auf, alles überhaupt kein Problem. Wir können eure Workforce 40 plus, 50 plus auf was total Cooles, von jedem Erlernbares umschulen. Gut, die Antwort weiß ich nicht.
Aber jetzt mal ganz extrem Beispiel. Ich hatte vor kurzem auch noch die Frage, Abendessen, soll man Firmen verkaufen oder länger halten? Und sagte einer am Tisch, wirklich hier Berliner Unternehmer, extrem erfolgreich. Also ich würde schon überlegen, auch zumindest große Teile zu verkaufen, weil was weiß ich, was in 15 Jahren, das sieht alles nicht gut aus, wenn sich der Golfstrom verändert, dann ist die ganze Welt auf einmal eine andere. Also wo ich überrascht war, wie defätistisch Berliner Unternehmer sind. Also wirklich Personen, die wir alle kennen, sagen, okay, nee, das glaube ich eigentlich nicht. Das hält man eigentlich gar nicht für möglich. Wo die wirklich von fundamentalen Veränderungen ausgehen, wo man sich fast absichern muss heutzutage, um in ein paar Jahren noch irgendwie vernünftig leben zu können.
Also ich glaube, wir müssen sozusagen auch mal die Kirche im Dorf halten. Also sagen, wir haben jetzt natürlich sozusagen unsere Sorge um die Zukunft von Europa geäußert. Das ist auch richtig. Aber auf der anderen Seite ist Innovation ganz klar der Weg raus und in die Zukunft. Und ich glaube, daran glauben wir auch alle. 100%, sonst würden wir unseren Job nicht machen. Und ich glaube, dass auch bei uns Unternehmern am Ende des Tages der Ball liegt und nicht bei den Politikern, wirklich als Role Models nach vorne zu gehen und zu zeigen, pass auf, man kann hier tolle Unternehmen kreieren, man kann Arbeitsplätze hier kreieren, man kann irgendwie mit den Airbnbs in meinem Fall, also mit den USA standhalten und wir können die bezwingen. Und ich glaube, also sozusagen eine Sache, die wir auch in Deutschland immer gut gemacht haben, ist uns wirklich stark auf unsere Unternehmen zu fokussieren, auch mit den Mitarbeitern das zusammen zu machen. Also wirklich sozusagen die Partnerschaft mit den Mitarbeitern zu suchen und dann gemeinsam sich da durchzunavigieren. Da gibt es viele tolle Beispiele von Axel Springer irgendwie bis zu uns und dann auch, glaube ich, bei den älteren Unternehmen einige. Und ich glaube, darauf muss man jetzt total setzen und da wäre ich jetzt auch nicht zu negativ, ehrlich
gesagt. Oder machen wir es mal an einem positiven Beispiel fest. Als im Mai 2011 war das, glaube ich, die Arbeitnehmerfreizügigkeit aus Osteuropa dann verzögert ja geöffnet wurde. Ne? Also da konnte man dann aus Polen kommen und hier wirklich arbeiten. Da war die sozusagen Mainstream-Meinung, oh Gott, jetzt kommen die Polen und klauen uns sozusagen hier die sozusagen Handwerkstätigkeiten oder ähnliches. Die kommen hier hin und Meisterbriefzwang und ist das überhaupt alles in Ordnung? Aber dieser Gedanke, Europa hat das ja überkommen, hat das ja sozusagen enforced. Hat gesagt, hey Leute, ja, Deutschland, ihr könnt... Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre dann der Delay war. Da konnte man dann sagen, wir brauchen das. Aber dann gab es ein Datum, da wurde der Markt geöffnet. So, alle haben so gesagt, oh, ich erinnere mich noch, wir saßen dann damals sozusagen in einem Rocket-Umfeld und haben gesagt, fantastisch, endlich dieser Mist mit dieser Blue Card und Visum und Beratungsfirma und so weiter. Dieser super Programmierer aus Katowice, der kann sich jetzt einfach ins Auto setzen, rüberfahren, da ist die Wohnung und anfangen, ja. Und das ist sehr, sehr powerful. Und davon profitieren wir ja alle. Wenn man überlegt, was aus Rumänien, Tschechien, Polen, da gibt es fantastische Ingenieure, die einfach diesen Zugang zum Arbeitsmarkt nicht hatten. Ne? Und ich glaube, das ist so ein riesen Positivbeispiel, dass man sagt, ja, man hat mal einen Binnenmarkt geschaffen und man hatte konservative Ängste, wo man sagt, oh Gott, die kommen jetzt ohne Meisterbrief und klauen uns sozusagen da die Nachfrage. Aber der Digitalsektor hat riesig davon profitiert.
Habt ihr eigentlich Sorge, dass die junge Generation, die sich politisiert, und das erleben wir ja gerade ganz massiv rund um das absolut beherrschende Thema des Klimawandels, dass eine junge Generation aus einer eigenen Betroffenheit entdeckt hat und wirklich aufs Tablett bringt, auf die Straße bringt, in die Realpolitik bringt, dass das aber über dieses Thema sehr schnell einen antikapitalistischen, fast wirtschaftsfeindlichen Aspekt kriegen könnte, der obendrein auch dem Thema gar nicht dienlich ist. Denn das ganze Problem kann ja aller Voraussicht nach nur mit der Marktwirtschaft, mit kreativen, innovativen Unternehmerideen gelöst werden. Ich war sehr beeindruckt, neulich zu lesen über eine Gruppe von jungen Unternehmern, die sich zum erklärten Ziel gesetzt haben, dieses Klimaproblem zu reduzieren oder vielleicht sogar zu lösen durch unternehmerische Ideen. Der eine fängt an, die Meere zu düngen mit Eisenspänen und damit das Algenwachstum, Planktonwachstum zu befördern und die CO2-Absorption zu erhöhen. Hochinteressante Ansätze, wo du das Gefühl hast, ein solches erfolgreiches Unternehmen hätte wahrscheinlich einen größeren Impact als alle Plastikbecher-Vermeidungsaktionen. Aber gleichzeitig sehe ich viele junge Menschen, die dann eigentlich so sagen, nee, hier steht unsere gute Idee zum Retten des Planeten gegen die Wirtschaft. Wie seht ihr das und wie müssen wir damit umgehen?
Ich glaube, das Killer, ich mag auch falsch liegen, aber ich glaube, Blockchain wird an Carbon Footprint den ersten echten Anwendungsfall haben. Mhm. Ja, weil worum geht's bei Carbon Footprint? Um Transparenz, dezentral und Accountability und nicht nachträglich verfälschen können. Ja, und wenn ich jetzt daran denke, warum trinke ich in Schleswig-Holstein Milch aus Bayern und in Bayern Milch aus Schleswig-Holstein? Dann hat man diese, läuft keiner durchs Regal und sagt, wo kommt die jetzt genau her? Molkerei, Postleitzahl, das ist ja doof. Aber die Digitalisierung und Dezentralisierung erlaubt uns ja jetzt genau das zu erfassen. Ja, und mal Landkarten zu bauen und zu sagen, fahren wir eigentlich in LKWs die Milch vom Norden in den Süden und Süden in den Norden, weil es ein Cent billiger war bei der Einkaufsverhandlung. Plus natürlich Flugtickets. Also was ist eigentlich meine echte Payload an Umweltsünden an dem Produkt, das ich kaufe? Und wenn man das hinbekommt, dann wird diese Generation, die sehr, sehr konsequent ist, durch Nachfrage lenken. Ja, und einfach sagen, nö, da kaufe ich jetzt nicht mehr. Ich kaufe jetzt das Produkt, wo ich nachvollziehen kann, dass der Carbon Footprint sehr, sehr gering ist. Und das würde es mir wünschen, aber ich glaube, das ist schon ein echter Anwendungsfall.
Also für mich ist eigentlich der Punkt in der Diskussion, der noch total fehlt, die Agilität eigentlich in der Technologie. Wir sind da so super festgefahren. Wir müssen alle reduzieren und auf ein elektrisches Auto umsteigen. Aber ich glaube, das ist irgendwie eine viel zu sozusagen technologieagnostische Diskussion. Also erstmal, alles zeigt ja darauf hin, dass wahrscheinlich, um den Klimawandel wirklich zu stoppen, wir in nukleare Technologie investieren müssen wieder. Zum Thema Postmortem Europa, das muss man sich, glaube ich, auch nochmal anschauen. War das wirklich so eine schlaue Idee, jetzt gerade während des Klimawandels aus der Nukleartechnologie auszusteigen? Sollten wir nicht eher, wie Bill Gates das ja zum Beispiel macht, mit TerraPower noch deutlich in modernere, sichere Reaktoren und auch Nuclear Waste Processing investieren? Und das andere ist, glaube ich, dass wir auch bei den Motoren und bei der Fortbewegung deutlich mehr investieren müssen in Technologie. Also Wasserstofftechnologie wurde noch gar nicht richtig ausprobiert. Also ich glaube, da gibt es wirklich noch sehr viele spannende Projekte, die realisieren.
Kann man das eigentlich so festhalten?
Thema Antikapitalismus, Matthias. Ich glaube tatsächlich, das ist keine grundlegende Sache der Generation. Ich glaube, das ist ein Zyklus. Wir haben jetzt irgendwie seit 12 Jahren Bull Market gehabt. Mhm. Wir haben keinerlei Arbeitslosigkeit. Mhm. Es gibt eigentlich keine Sorgen im Land im Moment. Da wäre ich wahrscheinlich auch Antikapitalist und würde sozusagen an andere Sachen denken. Ich weiß noch, was ich mit dem Studium abgeschlossen habe 2009, als wir Unternehmer geworden sind, da war jeder glücklich, der einen Job hatte. Und ich glaube, in dem Moment, wo sich das Pendel wieder dreht, und das wird sich garantiert früher oder später auch bei uns wieder drehen, dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
Habt ihr eigentlich Angst vor einer Rezession, weil du sagst, das ist gerade so ein Bull Market, so lange schon. Kommt die Rezession?
Sie kommt definitiv, wir wissen noch nicht wann. Ne?
Ja, okay, schön, aber zum Schluss.
Sag Bescheid, wenn du es weißt.
Was denkst du? Siehst du erste Anzeichen so bei dir im Business?
Ach, ich höre seit 3 Jahren, jetzt kommt die Rezession. Ja, ich glaube, das wird so viel spekuliert. Die VCs schnappen das von irgendwelchen größeren von ihren LPs auf, die LPs von irgendeinem Ökonomen. Am Ende ist, glaube ich, gibt's überhaupt, wir hatten irgendwie diese invertierte Zinskurve, alle haben gesagt, das ist jetzt das Signal, ja, Essen bunkern und ist auch nicht gekommen. Am Ende des Tages weiß ich nicht, ob wir überhaupt, wir haben auch das erste Mal so eine Niedrigzinsphase. Also wir wissen gar nicht, gibt es eine harte Rezession wie in allen anderen Zyklen oder wird das einfach dadurch abgepuffert, dass wir ganz andere monetäre Politik haben. Ja? Also ich weiß nicht, ich glaube nicht an diesen. Und morgen, dann steht man morgens auf und hat so einen Black Friday, glaube ich nicht.
Jetzt müssen wir den Banker mal fragen, ja, genau. Wie wird's denn? Ja, jetzt kommt die Makroökonomische.
Ich glaube, wenn wir das voraussehen könnten, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Aber ich würde gerne vielleicht nochmal den einen Punkt, den Matthias, den du aufgenommen hast, nochmal aufnehmen. Ich glaube schon, dass wir in Europa immer wieder antimarktwirtschaftliche Tendenzen sehen. Und die jetzt auch, die sehe ich auch, und aber die gehen in alle Richtungen. Aber eine der Extreme ist sicher die antimarktwirtschaftliche, die wir haben. Und ich glaube ganz, ganz stark daran, dass allein die brutale Marktwirtschaft auch die Zukunft Europas sichern wird. Die Digitalisierung, allein die Competition von Ideen, dass wir weniger Protektionismus haben. Und du hast Strom angesprochen. Strom ist eins sicher der Themen. Warum machen wir? Smart Grid ist sicher ein spannendes Thema. Würde ich jetzt ein Unternehmen im Smart Grid-Bereich gründen? I don't know, weil die Regulatorik so, so schwierig wahrscheinlich in dem Bereich ist und du wahrscheinlich mal 10 Jahre brauchst, bis du irgendein Produkt auf dem Markt hast. Also ich glaube, wir brauchen eine viel, viel stärkere Entschlackung und wir müssen uns, glaube ich, viel, viel stärker auf die Marktwirtschaft verlassen. Und wir haben heute Möglichkeiten und Sachen, also durch die Digitalisierung Themen viel, viel schneller zu transformieren. Also wie du gesagt hast, wenn wir smarte Ideen haben, wie wir das Smart Grid umsetzen, wenn wir die Energie da, wir haben eine ganz andere technologische Beschleunigung. Und deswegen ist es, da kommen wir wieder zurück zu der Frage, warum Europa eigentlich weniger profitiert von der Digitalisierung als der Rest. Und ich glaube, das hat schon stark mit marktwirtschaftlichen Diskussionen zu tun. Wenn ich mir heute Diskussionen in Frankreich anschaue, in Italien, wo die Leute diskutieren darüber, ob wir jetzt 35 Stunden in der Woche arbeiten oder 38 Stunden. Ich weiß, also wie viel Energie, politische Energie in diese Diskussion geht. Das ist, also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich 35 Stunden die Woche arbeite und wahrscheinlich die meisten bei uns, ja, ich sage jetzt nicht, dass die Leute 100 Stunden arbeiten müssen, aber dann werden wir kein erfolgreiches Unternehmen bauen.
Also da uns ja die versprochene Maximallänge des Podcasts von 90 Minuten langsam dazu drängt, ein Schlusswort zu finden. Ja. Und ich finde, dass du schon in eine sehr konstruktive Richtung eigentlich eingebogen bist, würde ich jetzt versuchen, das so zusammenzufassen, dass man sagen kann, die Zukunft liegt in der Marktwirtschaft dann, wenn sie glaubwürdig adressiert, dass sie sich mit den verändernden Herausforderungen der Gesellschaft und der größeren Sensibilität der Menschen ernsthaft auseinandersetzt und darauf moderne, neue Antworten findet. Und wenn sie basiert auf dem Wettbewerb der Ideen und der Innovationen, die vielleicht in Europa chancenreicher, weil pluraler grundiert sind als in den großen monolithischen Blocken, weshalb eigentlich die Zukunft Europas ziemlich rosig ist.
Mehr geht nicht. Mehr geht nicht.
Keiner hat das Angebot für den Schlusswort.
Ich glaube, das ist nicht so top, Matthias. Du weißt das, du kannst das am besten hier am Tisch. Du bist der Journalist hier.
Jetzt kommt der Delenda Karthago-Moment und denkt an die Mitarbeiterbeteiligung.
Sehr gut. Sehr gut. Und besser wird es nicht mehr.
Alles klar. Okay, super. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, das war interessant zu hören und vielleicht ein bisschen zu sehen. Danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke.